Dann läuft's bei mir jetzt auch. Ich lese hinterher manuell übereinander.
Fantastisch. Soll ich einmal klatschen, damit was?
Also wir können ja
kalibrieren.
Können alle einmal.
Alle einmal richtig klatschen.
Richtig. Dann
3, 2, 1, runter. Ja, es ist Latenz, ja, genau. Scheiße.
3, 2, 1.
Das sah gut aus. Das sah gut aus.
Also wir haben letztens auch mit Björn Beton von Fettes Brot aufgenommen. Und da haben wir das erste Mal auch gemacht und es hat erstaunlich gut funktioniert. Naja gut, okay. Dann mache ich mal hier das Intro und so weiter, ne?
Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Heute doppelte Premiere gleich, denn mein Co-Host ist heute auch jemand, der schon lange mal im Podcast vorbeikommen wollte, nämlich unser lieber Tobi, auch als Jedi Knight bekannt im Wiki. Hi Tobi.
Hallo, servus.
Wie ist das Wetter in Österreich?
Es schneit.
Ja, bei uns auch. Obwohl, ich glaube, es hat jetzt aufgehört, aber heute Morgen war echt die Land unter, kann ich sagen. War ziemlich glatt.
Ja, bei uns auch.
Schneit es in Österreich nicht immer, also.
Ah, wer weiß, ja.
In der Stadt nicht so tatsächlich.
Ja, ich wohne ja in den Mittelgebirgen hier im Sauerland, da ist das tatsächlich etwas überraschend gekommen, aber naja. Ja, ihr habt schon gehört, wir haben noch einen Gast heute, einen ganz besonderen. Gut, ich meine, ihr habt die Folge angeklickt, da wusstet ihr eh schon, wer hierbei ist. Nämlich der dunkle Parabelritter beehrt uns mit seinem Besuch. Hallo Alex.
Tachchen, Hallöchen. Na?
Ja, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Es hatte ein bisschen Vorlauf. Dein Terminkalender ist ja sehr voll, habe ich da erfahren.
Ja, also ich sag mal, wenn wir den Podcast jetzt irgendwie nachts um 2 hätten aufnehmen können, dann hätten wir es bestimmt ein bisschen schneller organisieren können. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit, meine Güte. Aber auch, weil du jetzt noch nicht gefragt hast, bei mir hat es auch geschneit. Auch in den Niederungen Halles liegt aktuell Schnee.
Ja, ich hätte jetzt noch gefragt, weil ich hätte jetzt gedacht, irgendwo du wohnst da irgendwo im Harz oder sowas, ne? In der Nähe oder wie war das noch?
Ja, also weit ist es ja nicht. Weit ist es nicht. Das stimmt schon.
Ja, also es war tatsächlich sehr überraschend, weil es hat irgendwie am Dienstag angefangen zu schneien und abends guckte ich so aus dem Fenster und dachte, Mist, du musst noch schippen. Das war morgens noch nicht absehbar.
Ja, bei mir war es noch schlimmer. Ich dachte mir vor 2 Wochen, ey, es sind 20 Grad, ich muss die Reifen noch nicht wechseln. Und dann letzten Samstag auf dem Weg zurück nach Hause, nachts, Schneesturm. Ja. Schön. Erstmal das Auto abgestellt und gewartet, dass der ganze Bums wieder weggetaut ist, weil das ist wirklich, also es geht ja dann auch gar nicht. Also da bist du ja wirklich, vor allen Dingen so, wenn du einen Hecktriebler hast.
Ja.
Keine Chance mehr.
Meine Güte, wo warst du denn da unterwegs, dass es da schon geschneit hat? Ich hatte irgendwie den Eindruck, vor 2 Wochen war noch Dauerregen hier überall.
Nee, also vor 2 Wochen war ja auch alles Tutti Paletti, aber am Samstag, also
so,
jetzt, vor wenigen Tagen gab es ja dann diesen starken Temperatursturz und seitdem ist alles vorbei. Ja. Und
man munkelt, das könnte mit Wetten, das zu tun gehabt haben.
weil die Stimmung so eisig wurde.
Ach, wer weiß, ja. Also wenn man so ins Internet schaut, was da an Meinungen durchgegeistert ist, ne? Hast du dich ja auch schon mit auseinandergesetzt.
Es ist momentan so, dass jeden Tag ein anderes Thema ganz groß diskutiert wird und Empörungswellen nach sich zieht. Deswegen, ich weiß schon gar nicht mehr, was gestern war, was vorgestern war. Ich weiß nur noch, ich lebe nur noch im Hier und Jetzt und konzentriere mich auf die aktuellen Themen. Es ist der Wahnsinn.
Von Termin zu Termin, ne?
Ein bisschen ist es so. Außerdem ist heute noch ein ganz anderer, sehr, sehr wichtiger Tag, zumindest für mich. Aha. Das ist der Tag, wo Spotify Wrapped rauskommt.
Ach, ist das heute?
Das ist heute. Ich habe ganz schnell noch vom Podcast, habe ich ganz schnell noch meine Ergebnisse gepostet.
Ah.
Das ist mir immer sehr wichtig, so zurückzublicken, was man denn eigentlich so an Musik konsumiert hat dieses Jahr.
Ja, da muss ich auch mal gucken. Ich glaube, ich habe überwiegend Podcasts tatsächlich konsumiert. Wenn man sich da so über die Zeit so einen Pool an Podcasts aufgebaut hat, die man dann regelmäßig hört, dann ist das ja auch sehr zeitfüllend. Also Apofika zum Beispiel, also Apokalypse und Filterkaffee und Bratwurst und Baklava, Alliteration am Arsch, 1AB-Ware, naja, also Da kommt schon was zusammen, ne?
Ja.
Ja, vielleicht wäre es ganz sinnvoll. Ich habe jetzt so mit den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass du bei uns gastieren wirst, Alex, da hatte ich immer zwei Reaktionen, nämlich einmal, boah, der Parabelritter kommt, wie geil, ne? Oder wer ist das? Deshalb wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du dich mal kurz selber vorstellen würdest, wer du bist, was du so machst.
Ja, also das ist bei Internetmenschen ja immer so, ne? Also entweder man ist in der Bubble oder man ist nicht in der Bubble und dann, also 100 oder 0%. Anders geht das ja nicht, ne? Also ich bewege mich so ein bisschen auf dem Terrain der Politkommunikation und der gesellschaftlichen Analysen, sage ich jetzt mal. Ich versuche dieses ausschließliche Meinungsblogging zu vermeiden und mich mehr auf Fakten zu stützen. Das macht eigentlich einen Großteil meines Contents aus. Es bleibt natürlich nicht aus, dass man auch seine eigene Meinung dazu baut. Und da man ja auch, beziehungsweise ich, da ich ja auch immer noch das meiste komplett ohne Redaktion und Redakteure mache. Ich habe da jetzt mittlerweile so einen kleinen Stamm, den ich mir da aufbaue, aber es kommt ja meistens noch direkt von mir, ist es natürlich auch dementsprechend ein bisschen mit meiner Perspektive versehen. Da mache ich meine YouTube-Videos auf diversen Kanälen. Ich habe aber auch einen Kanal zum Thema Verschwörungsmythen. Das könnte vielleicht dem einen oder anderen hier noch geläufig sein. Eisberg heißt der und da bin ich eigentlich jetzt schon 27 Folgen drin. 35 Minuten, also falls ihr zufälligerweise neben den ganzen Podcasts, die ihr alle noch durchhören müsst, noch ein bisschen mehr Zeit zu verlieren habt, dann könnt ihr da ja gerne anfangen. So eine Dauerserie.
Ja, ich kann's durchaus empfehlen. Also die Eisberge sind schon wirklich kurios und irgendwie sind es immer die Alien-Nazis und so weiter, ne?
Viel ist auf Nazis zurückzuführen, ja, das ist tatsächlich so, aber faszinierenderweise, wenn man sich ein bisschen mit beispielsweise Amazing Stories auskennt, ne, dieser Comic-Reihe, vieles davon stammt quasi originär aus diesen Comics.
Ach krass.
Beziehungsweise eben von diesen ganzen, werden wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dystopischen oder anderweitig Science-Fiction-Roman der Jahrhundertwende auch, also vom 19. zum 20. Jahrhundert und dann so in den ersten Jahrzehnten. Da ist ganz, ganz viel schon verarbeitet worden, was dann so reingesickert ist in die Populärkultur, dann irgendwie aufgegriffen, verschwurbelt wurde und dann heutzutage für bare Münze genommen wurde. Also ganz, ganz faszinierend, da mal zu den Anfängen zurückzugehen, solcher Geschichten und sich da ein bisschen genauer mit auseinanderzusetzen. Ich würde mich immer nur damit auseinandersetzen, aber es bezahlt meine Brötchen leider nicht. Ja, deswegen muss ich leider über die Dystopie, in der wir aktuell leben, sprechen. Und ich glaube, wir entwickeln uns in Richtung Cyberpunk, oder was meint ihr?
Oh je, ja, mal gucken. Die KI-Apokalypse wird ja von manchen mal wieder heraufbeschworen und wenn man so verfolgt, was Elon Musk tut, dann ja, könnte man schon ein bisschen nervös werden.
Oh ja.
Bin mir da nie so sicher, was ich da jetzt genau erwarten soll. Ich nehme das eigentlich alles immer so hin erstmal. Ja, aber gerade auch so, ich meine, ne, wir bewegen uns ja alle in dem Bereich, wo wir uns mit Quellenrecherche, wir sind alle, also mal kurz zum Kontext, ich bin ja Lehrer. Der Alex wollte auch mal irgendwann Lehrer werden und der Tobi ist gerade auf dem besten Weg, Lehrer zu werden.
Ja.
Deshalb setzen wir uns ja alle beruflich mehr oder weniger mit Quellen und dem Fact-Checking auseinander. Und das ist ja so ein Dauerbrenner, wo noch gar nicht der Boden absehbar ist, was KI angeht. Und Alex hat es in seinem Video zur Wetten-Das-Sendung ja auch schon angesprochen oder beziehungsweise gezeigt mit diesem Schnipsel, wo Thomas Gottschalk irgendwas über die aktuelle Politik der Ampel sagt, was dann ja auch, aber glaube ich, schon irgendwie aus einer Sendung von vor einem Jahr oder so war, ne?
Also aktuell ist es ja noch so, dass man die meisten Fakes erkennen kann.
Gut, der Papst im Daunenmantel.
Das hat auf jeden Fall Drip, wie die Kids heutzutage sagen, ne?
Sagen die das so, ja?
Das, also, du. Ich höre das zumindest im Internet. Ich weiß nicht, wie es auf dem Schulhof ist, da war ich lange nicht mehr.
Ja, da bin ich leider täglich oder Gott sei Dank, keine Ahnung. Irgendwo dazwischen bewegt es sich, ne?
Aber was machst du? Physik, schätze ich mal.
Nein,
tatsächlich
nein,
nicht.
Nein. Rat mal weiter.
Aber ist es was mathematisch, naturwissenschaftliches?
Nee.
Ach, nicht?
Nein.
Nein?
Hättest du gedacht?
Warte mal, du hast mir doch vorhin schon was erzählt, Sozialkunde ist es.
Nee, auch nicht.
Psychologie, Ethik. Nein.
Ja, da nähern wir uns jetzt schon eher.
Nee, also dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Oder also ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich benannt und zusammengefasst.
Ja, aber ich habe so den Klassiker der Geisteswissenschaftler. Ich bin Deutsch- und Rallye-Lehrer.
Deutsch, ja, du, ich komme aus dem atheistischen Osten.
Ja, das weiß ich, ja.
Da gibt es ja nicht so viele Rallye-Lehrer.
Ja, aber ich versuche es immer. Also ne, ich habe ja nicht umsonst meinen NASA-Pulli an hier, also von daher, ich versuche es immer so runterzubrechen, dass man es noch nachvollziehen kann und das, was ich bin ja ein Berufskolleg, was wir da machen, ist ja auch hauptsächlich Wissensvermittlung und Ethik, Diskussion, alles was sozial und so weiter ist und halt einfach mal so ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln und das hilft halt sehr, wenn man da so ein bisschen weiß, woher das alles kommt, ne?
Ich habe einen Freund, der ist Pfarrer in der Nähe von Mainz, hat er da seine Schäfchen, sage ich mal. Und mit dem habe ich sehr ausführliche philosophische Gespräche geführt, die sich, also wo sich die Perspektive im Endeffekt nur von ganz winzigen Feinheiten von einer atheistischen Position unterscheidet, nämlich eben oftmals dieser Belebtheit des Universums, ne, oder dem großen Plan, dem Sinn und Zweck dahinter und dass die Tiefe, die philosophische Tiefe und der Versuch, menschliche Existenz zu ergründen und den Sinn von allem zu ergründen, dass der sowohl in der Religion, also jetzt in diesem Fall in der christlichen Religion zu finden ist, als auch eben in humanistischen Ansätzen. Und dahingehend muss ich sagen, diese Gespräche haben mich auf jeden Fall sehr davon wieder wegkommen lassen, gedanklich, dass ich religiöse Menschen für völlig verblödet halte, was ich als Teenager dann ganz klar, als Black-Metal-hörender Teenager natürlich. Oh.
Black-Metal sogar.
Naja, also immer noch Black-Metal, klar. Mhm. Aber da bin ich doch ein bisschen.
Das sind nicht die dauerhaft schreien, oder?
Doch, schon.
Ach so, okay.
Nee, das ist schon übel und Kirchen anzünden und sowas. Nee,
oh.
Ja, nee, doch schon. Also da, Black Metal war immer mein absolutes Steckenpferd, aber das war natürlich auch immer nur ein Poser-Gehabe und also ich bin auch ein großer Freund von kirchlicher Architektur, sage ich mal, und Stabkirchen anzuzünden, ich weiß nicht, wie man das mit sich selbst vereinbaren kann.
Ja,
das
ist bei mir blutet dann immer so dieses Historiker oder im weitesten Sinne Herz, dass man eben diese alten Sachen bewahrt, ja, auch da, was da damals mit dem IS gelaufen ist, mit der Zerstörung von historischen Städten, das blutet mir das Herz, ja.
Ja.
Es gibt ja immer noch dieses Meme, das hin und wieder mal aufploppt, dass Leute immer noch der Zerstörung der Bibliothek von Alexandria nachtrauern.
Also zu Recht, aber ich habe mal in einem anderen Podcast erfahren, ich glaube, es war bei Geschichten aus der Geschichte, Grüße an dieser Stelle, fantastisch, die haben sich mit dem Ende der, oder auch dem, also der Geschichte der Bücherei von Alexandria auseinandergesetzt und da hieß es, dass dieser Decline der Bücherei über Jahrzehnte stattfand. Also, dass die zu dem Zeitpunkt des Brandes schon gar nicht mehr die große Rolle gespielt hat. Das Besondere daran war, dass die Originalmanuskripte sozusagen in der Bücherei lagen und dann Abschriften gemacht wurden. Also deswegen war das so ein besonderer Ort. Die ganzen geistigen Eliten wurden eingeladen, auch an der angeschlossenen Universität, wo übrigens jeder studieren konnte, der wollte. Wo die dann sozusagen auch lehren konnten. Die haben dann Salär bekommen, was auch für viele von den Gelehrten interessant war, weil, naja, alleine auf der Agora zu stehen und irgendwas zu labern, das hilft ja noch nicht. Und deswegen hat sich das dann zu so einem Zentrum der Lehrsamkeit entwickelt. Genau.
Also mir tut's ja schon mal in der Seele weh, wenn irgendwie in fiktionalen Werken so großartige Sachen zerstört werden, ja, wo wir jetzt wieder bei Star Wars zurück sind, die Zerstörung des Jedi-Tempels oder so. Ja. Das nicht nur, weil ich Jedi-Fan bin, sondern auch, weil ich halt diese Wissenssammlung und so weiter, was da alles mit einhergeht, dann schon so toll finde oder was weiß ich bei anderen Geschichten, wo dann halt wirklich so Sachen zerstört werden, wo du dann halt denkst, naja.
Da sind wir aber auch schon wieder sehr tief in dem eigentlichen Thema drin, um das wir uns jetzt hier unterhalten wollen.
Richtig,
also das Vernichten von Wissen, das Verbrennen von Büchern, das Beeinflussen von Erinnerungen, von Gedanken, von Emotionen, all dem.
Ja. Lass uns mal noch kurz den Schlenker wieder zurück über den Black Metal. Du wolltest doch gerade noch was über dein Festival sagen.
Ach so, nee, ich war ja in der Einführungsrunde, sollte ich ja noch alles Mögliche erzählen und ich mache ja so viele verschiedene Dinge, ne? Also ich habe ja auch ein Festival, beziehungsweise Mittelalterspektakel und Festival. Es ist jetzt nicht nur einfach Musik auf einer Bühne, sondern es ist Mittelalterspektakel in einer Burg in der Nähe von Erfurt. Sternklang heißt das. Dieses Jahr sind beispielsweise Fersengold Headliner, also einer der Headliner. Mhm. Wer sich für derlei Musik und gewandete Menschen und das Eintauchen in eine andere Zeitepoche interessiert, der sei herzlich eingeladen.
Ja, deine Trailer, die du da in deinen Videos präsentierst, die sind ja auch immer sehr stimmungsvoll, muss ich sagen. Es sieht auch nach einer Mordsgaudi aus, um es mal so auszudrücken.
Das versuchen wir da zu gewährleisten. Ne? Also mich hat das, also initial muss ich sagen, hat es mich ja immer aufgeregt, dass die meisten Festivals so in diesem Metal-Bereich, am schlimmsten ist das ja bei Black Metal, das kannst du ja komplett vergessen, dass die halt einfach, dass das ja einfach irgendwie, man zimmert da irgendwie eine Bühne hin und das war's. So, da kommen da irgendwelche Rumpelbands.
Hauptsache Moshpit, ne?
Ja, ja. Also es ist auch, man, die meisten geben sich da halt einfach keine Mühe, so in diesem kleineren und mittleren Bereich. Ich weiß, das kostet alles Geld. Hm. Aber das ist auch nicht nachhaltig, finde ich. Ne? Und ich möchte bei den Leuten, die zu mir kommen, möchte ich, dass sie einfach ein Wochenende mal den Kopf ausschalten und dort sind und wirklich einfach eintauchen können in dieser Welt. Ja, Burgtor zu, Kopf aus, Mittelalter an und
aber, so. Aber das ist jetzt dann wirklich eher Mittelalter im historischen Sinne oder ist da auch Fantasy mit dabei?
Also wir haben beispielsweise auch ein Ork-Lager dieses Jahr. Also, ich sehe das überhaupt nicht so ernst. Ich freue mich natürlich immer, wenn da Leute sind, die sich wirklich Mühe geben. Und wir haben ja unterschiedlichste Epochen schon. Alleine das geht ja nicht. Ein Hexenlager haben wir ja auch so. Ne? Also das macht doch viel mehr Spaß, wenn alle sich so ein bisschen in dieser Vorstellung des Mittelalters verlieren können, die wir so allgemein haben. Ja, also wer hat dann eine historisch korrekte Vorstellung vom Mittelalter? Wer weiß denn überhaupt, wann das Mittelalter aufhört? Schon alleine die Überlegung, wann gab es die meisten Hexenverbrennungen? Nicht im Mittelalter beispielsweise. So, ne? Also da gibt es einfach so viel, was da in diesem allgemeinen Verständnis davon, was Mittelalter ist, sowieso quer der Kreuz liegt. Schon alleine Bands. Also wie viele von diesen Mittelalter-Bands dürften eigentlich die Instrumente spielen, die sie spielen?
Ja.
Weiß nicht, eine Nückelharper kannst du dann spielen, ja.
Und eine Watt.
Genau, oder weiß ich nicht, ein paar Schlaginstrumente, eine Sackpfeife, aber keine, die jetzt besonders auf irgendeine Tonart zugeschnitten ist, sondern einfach ein bisschen tröten. Schön.
Hauptsache es kommt ein Ton, ja.
Ja, es macht Krach und man kann dazu ein bisschen rumtanzen.
Ja, also nichts mit der schönen Minne, ja.
Da, also schöne Minne schon, aber ich weiß nicht, ob das den Leuten dann taugt, ja.
Also du willst uns jetzt eigentlich sagen, beim Studium hat dich der Anteil des Mittelhochdeutschen am meisten begeistert.
Nein, Gott, hör mal auf
damit.
Himmel. Also
oh, ich reiß dir Traumata auf, ja.
Ich durchlebe gerade aktuell.
Ja, deshalb sage ich es ja.
Ich bin super froh, dass ich es durchgestanden habe, aber ich muss sagen, also es war interessant. Aber gerade wenn es jetzt Richtung Etymologie und Grammatik und so ging, nee, boah.
Oh ja.
Ja. Lautverschiebung, ey, komm.
Ja, also ich meine, ist jetzt 10 Jahre her, ich kann es ja sagen, ich habe mal eine Hausarbeit über Tristan und Isolde geschrieben, ja, und auch zum Thema Minne und ich hatte davon keine Ahnung.
Ja. Auch nach der Arbeit nicht? Oder?
Weder vor noch während noch nach der Arbeit. Also von daher, habe aber glaube ich eine 2 abgestoppt damit. Also von daher kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein.
Ich habe eine Arbeit über den Ort in der Minne geschrieben. Also was sagt der Ort, wo dieses Stell-Dich-Ein stattfindet oder sozusagen die Situation, die da beschrieben ist, was sagt das quasi vom Topos aus, ne?
Ja, komm, das wird, glaube ich, gerade in eine ganz komische Richtung an hier.
Ja, also ich meine, das ist halt ja auch so Spezialwissen, oder?
Ja, stimmt.
So, also das, vielleicht gibt es ja unter euren Zuhörern auch wiederum welche, die sich für sowas interessieren. Ne? Also wer kann das schon genau wissen?
Mag sein, ja. Also zum Beispiel die Leute von der Jedi-Bibliothek, die sind teilweise auch hier Fersengold, Saltatio Mortis Fans und so weiter. Also die bewegen sich da auch schon.
Also mit Saltatio Mortis kann ich dieses Jahr nicht dienen, aber vielleicht ja nächstes Jahr. Mal gucken.
Ja, ich versuche übrigens auch schon seit über einem Jahr mit dem Jörg mal einen Podcast-Termin zu vereinbaren, aber der hat auch unglaublich viele Termine, sodass das irgendwie noch nicht hingehauen hat.
Das stimmt. So, aber wenn wir jetzt schon mit Spezialinhalten um die Ecke kommen, ich habe da ja mal auch noch eine andere Arbeit geschrieben als die, nämlich Titel: Der politisch und technologisch induzierte Wandel der Lebenswelt innerhalb des dystopischen Romans nach dem Zweiten Weltkrieg.
War das jetzt eine Frank-Elzner-Überleitung?
Nö, ich dachte, ich bin eingeladen worden, um meine Arbeit zu präsentieren.
Ja, ja, ja.
Das sind jetzt 90 Seiten, die würde ich euch einfach mal kurz vortragen.
Ja, wunderbar. Und dafür sind wir hier, ja.
Du, die Arbeit habe ich gerade geguckt, vor 9 Jahren geschrieben. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich da drin geschrieben
habe. Aber Hauptsache,
habe.
Du kennst den Titel noch.
Ich hab's rausgekramt. Ich habe es jetzt extra dafür rausgekramt und habe geguckt. Und habe da tatsächlich auch ein paar Sätze geschrieben, wo ich heute sage, Mensch, nicht schlecht, klingt zumindest schlau.
Das ging mir bei meiner Mathe-Abi-Klausur so.
Hattest du auch so das Gefühl nach dem Mathe-Abi, dass du rausgehst aus dem Raum und sofort 3 Jahre deines Wissens weg sind?
Das ist bei mir jetzt schon 20 Jahre her fast, deshalb kann ich dir das ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen. Aber ich weiß noch, wie ich vor knapp 10 Jahren da in die Schule gekommen bin, wo wir dann die Klausureinsicht hatten zum 10-jährigen Jubiläum. Und da habe ich mir gedacht, das wusstest du mal?
Ja, oh Gott.
Also ja, das ist auch so, ich hatte letztens mal was gehört über Träume. Und welche Träume einen immer noch so verfolgen. Und da habe ich immer nur genickt, weil da wurde nämlich auch gesagt, dass so viele Leute über Mathe träumen. Und das ist auch so ein Traum, der bei mir hin und wieder mal aufploppt, dass ich irgendwie in einer Situation bin, wo ich irgendwie eine Mathe-Klausur schreiben soll. Oder wo heißt, nächste Woche schreibst du noch eine Mathe-Klausur. Und ich denke, scheiße, das kannst du gar nicht mehr.
Das sind nicht verarbeitete Traumata,
ja. Ja, ich glaube auch, ja.
Tja. Hätte ich, wäre bei uns Mathe nicht mit in die Abi-Note geflossen, wäre ich jetzt Psychologe. Ah, ja. Das habe ich leider nicht durchschnittstechnisch geschafft, deswegen habe ich dann Lehramt studiert.
Aber hey, auch da tut man ja etwas, wo man Leuten, naja, hoffentlich über Traumata hinweghilft und nicht neue verursacht.
Ja.
Zumindest als Geisteswissenschaftler.
Aber da brauchst du trotzdem Mathe.
In Psychologie. Mhm. Ja.
Ja.
Tobi, was waren nochmal deine Studienfächer?
Deutsche Geschichte.
Österreichische Geschichte.
Das ist auch ein richtiger, das ist auch ja. Ein richtiger Klassiker, ne? Also.
Ja, ich hab's nicht so mit den Jahreszahlen. Also, ne,
Zahlen, da sind sie wieder. Ja, die Zahlen ja, überall, ja. Überall. Sie verfolgen einen.
Obwohl bei Star Wars geht's eigentlich, ja.
Du, es reicht nur ein grober Überblick.
Ja. Ja gut, also um mal eben wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen, du hast ja gerade gesagt, du hast was über Dystopien geschrieben und ich hatte meine Staatsarbeit an der Uni, die habe ich über kosmogonische Strukturen im Werk von Stanislaw Lem geschrieben, mit Schwerpunkt auf den Golem.
Kosmogonisch.
Ja, der Titel kam von meinem Dozenten, von daher.
Vielleicht sollten wir noch nicht so tief einsteigen.
Ja, ich glaube auch, ja. Das könnte die Leute verunsichern, ja.
Vielleicht sollten wir erstmal mit der Definition des Wortes Dystopie anfangen.
Ja, Moment. Bevor wir da jetzt einsteigen, müssen wir erstmal nochmal kurz deine Nerd-Credibility testen hier.
Um Gottes Willen! Oh, also Tests, ne?
Nein, sowas nicht gemeint. Was ich mich schon immer gefragt habe, wir sehen dich ja hier sitzen in deinem YouTube-Raum sozusagen, deinem Aufnahmezimmer.
Mhm.
Und da hinten unter diesem Bild, da steht ja so eine, ist das eine Deadpool-Figur?
Ja, und diese Deadpool-Figur trägt eine 3000 Jahre alte Speerspitze.
Ich hatte mich schon immer gefragt, was der da trägt, genau, ja.
Nee, ist eine tragische Lanze tatsächlich.
Aha, cool.
Die habe ich mal bei einer Kunstauktion ersteigert und war aber so blöde zu vergessen, dass man, wenn man das ersteigert, dann natürlich nicht die Halterung mit ersteigert. Und da kam es an und ich dachte so, verdammte Axt, was mache ich denn jetzt damit? Und das ist so ein, ja, diese Figuren, die trugen früher diese PS4-Controller, können vermutlich Controller tragen. Genau, und da hatte ich halt 2 Deadpool-Figuren rumstehen. Hab mir gedacht, ey, komm, dann hält der jetzt einfach diese Lanze.
Ja, nicht schlecht. Ja, ich hatte schon immer gerätselt, weil im Hintergrund ist es ja immer etwas unscharf. Es hätte auch eine Executor aus Star Wars sein können. Supersternzerstörer.
Nee, aber tatsächlich.
Die Form?
Die Executor steht drüben.
Ach.
Nicht fertig.
Oh, okay. Interessant.
Nee, es ist. Das habe ich mal tatsächlich on stream damals versucht zu bauen. Habe 3 Streams gebraucht, die Teile zu sortieren. Weil das ist kein Lego-Modell, sondern das ist ein Modell von Mold King.
Mhm.
Und das hat irgendwie 16.000 Teile oder so.
Oha.
Und sie sind alle grau.
Oh ja.
Sie sind alle grau. Es hat noch Spaß gemacht bis zu den Flächen. Naja, und jetzt habe ich eine dieser 4 Seitenflächen halt dann fertig gemacht und dann habe ich dann, also seitdem steht es da und staubt ein. Es ist eine Schande, es ist echt schlimm. Ich hätte so Bock, dass das fertig irgendwo rumsteht, aber es sind halt immer noch irgendwie 10.000 Teile. Ich werde das einfach niemals schaffen, glaube ich.
Okay, damit hast du ja schon bewiesen, dass du offensichtlich auch bei Star Wars bewandert bist. Würdest du dich auch als Fan bezeichnen?
Kommt drauf an, für welche Zeit du das jetzt fragst.
So, erstmal allgemein.
Nein, also ich war ja schon mal zu Gast in einem Jedipedia-Podcast. Offensichtlich weiß ich nicht, wie viele Podcasts ihr habt und in welchem
Podcast. Also wir haben nur einen und das ist dieser.
Also ich war tatsächlich mal zu Gast und zwar ging es um die Analyse der, was waren das, die zweite Mandalorian-Staffel? Dritte? Zweite. Das war eine Folge. Welche Folge war das denn? Ich komme nicht mehr drauf, das ist 2 Jahre her.
Ich glaube, das war von der
Konkurrenz.
Ja.
Ah, es gibt 2 Jedipedia?
Ja. Das ist ja die tragische Geschichte der Jedipedia.
Das ist sehr tragisch, weil dann ich habe das jetzt extra möglich gemacht, weil ich mir gedacht habe, oh, die waren so nett zu mir.
Ja.
Das müssen wir doch noch mal hinkriegen. Scheiße, jetzt habe ich mich ja richtig unsympathisch gemacht hier.
Für wen ist die Frage? Ja. Nein, also um es kurz zu erklären, also bis 2011 gab es nur eine Jedipedia, dann wollte der ursprüngliche Besitzer diese nicht mehr weiterführen und ja, die Benutzerbasis und die damalige Administration hat halt verschiedene Vorschläge gemacht, wie das weitergehen kann und er hat sich halt entschieden, das Wiki dann unilateral an Wikia damals, jetzt Fandom, weiterzugeben und wir haben halt alle gesagt, machen wir nicht mit und haben uns dann selbstständig gemacht unter jedipedia.net.
Ah, okay, ja, verstehe, okay, nee, dann, also ich war auf der dunklen Seite der Macht sozusagen. Naja.
Ja, wie man es jetzt sehen will, ja. Aber
also der Punkt ist, ich bin jetzt ja nicht ein Söder oder so, dass ich jetzt zwanghaft mit einer Star Wars Tasse hier in dieses Gespräch setzen muss. Aber selbstverständlich habe ich diverse Star Wars Tassen. Ich sitze jetzt hier gerade mit einer Mickey Mouse Tasse aus dem Disneyland, wo ich letztens war. Deswegen.
Ja.
Ich wollte mich da nicht zu sehr einschleimen.
Aber interessant, dass du Söder ansprichst. Wir sind ja auch mit den Star Wars Fans Nürnberg befreundet. Und bis auf die letzte Norris ForceCon im letzten Jahr war Markus Söder anscheinend auf jeder bisherigen Norris ForceCon.
Du hast ihn nicht gesehen.
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut oder schlecht ist. Im Zweifelsfall habe ich auch nichts vermisst. Also.
Naja, wie man jetzt auch sieht, sind ja auch Lehrer normale Menschen mit nerdigen Hobbys, also können ja auch Politiker Menschen mit nerdigen Hobbys sein. So, ne? Das ist ja so der Punkt. Nee, aber ansonsten, muss ich das ansonsten jetzt irgendwie anderweitig noch beweisen?
Nein, natürlich nicht.
Nein.
Aber vielleicht kannst du mal gerade sagen, also wenn du dich ja für Star Wars interessierst, wofür interessierst du dich noch? Also gibt es größere Franchises, denen du da verfallen bist? Auch jetzt über Sci-Fi hinaus, Fantasy wahrscheinlicher, oder?
Franchises, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil für Franchises interessiere ich mich an und für sich eigentlich gar nicht so sehr, weil ich bin einfach ein großer Geschichtsfan. Mhm. Und da gibt's ja genug Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und ich war früher ein riesengroßer Fantasy-Fan tatsächlich. Also meine, wenn es jetzt um Buch reingeht, so meine liebste Reihe ist von Ted Williams, die Legende der 3 großen Schwerter. Okay. Ist hierzulande, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt. So Drachenbeinthron heißt der erste Teil.
Ja.
Okay. Ja, also das ist so ein Thema. Ich habe tatsächlich von J.R.R. Martin nie was gelesen, bis diese Serie rauskam. Ich habe dann mal reingelesen und muss feststellen, keine Ahnung, wie der Mann so berühmt werden konnte. Also alles, was er schreibt, ist geklaut. Was sehr spannend ist, weil wenn du dich für Geschichte interessierst, weißt du von jedem Motiv, von jeder Person, wo das kulturell herkommt, wie das so zusammenhängt. Das ist schon sehr spannend. Also auf der Basis macht das Spaß. Ich bin natürlich auch ein Riesenfan dieser Serie. Klar, keine Frage.
Da aber, muss ich jetzt zugeben, die habe ich halt nicht gesehen.
Nein, nein. Okay. Alicia hat beispielsweise einen Podcast, das erste Mal in Westeros.
Ja, habe ich letztens mal gehört, hat sie, ja? Glaube ich, mal also, erwähnt, ja.
Das könnte was, ach so, Harry Potter, zwangsläufig bin ich.
Ah, du bist genau die Zielgeneration, ne?
Also wirklicher Volltreffer, das muss man echt sagen, ja. Also Harry Potter hat natürlich richtig reingehauen. Ich bin im ersten Jahr, wo das, also zum ersten Teil bin ich in die Schule gekommen, so. Also ich bin quasi mit den Schuljahren von Harry bin ich auch die Schuljahre sozusagen mitgegangen.
Ah, ja.
Ja. Cool. Und ich hab auch so eine Narbe auf der Stirn tatsächlich. Und ich sah damals auch ein bisschen so aus. Also es war schon.
Übrigens, das ist wirklich, das zieht sich auch so durch. Ich finde das immer sehr interessant, weil ich habe hier auch eine Narbe mitten auf der Stirn. Und ich hatte da als Zweijähriger mal Bekanntschaft mit einem Rippenheizkörper gemacht.
Nein, was? Was? Ich auch, aber mit einem Jahr. Was zum Arsch, das ist ja überraschend.
Ja.
Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, so ein richtig schöner, massiver, eiserner
Heizkörper. Bei meiner Oma, ja.
Krass. Ja, ja, heftig.
Witzig fand ich dann, als ein Kollege von mir letztens mal begegnete, ich sage, was hast du denn gemacht? Hatte hier oben so einen blutigen Strich. Ich sag, ja, mein Sohn hat mir die Schranktür vor den Kopf gehauen.
Ja, aber gegen den Rippenheizkörper ist
ja,
das natürlich.
Ja, stimmt natürlich, ja.
Scheiße. Ja, krass. Okay.
Ja,
heftig. So. Das, siehst du, das ist immer Narbenbrüder quasi.
So, ja.
Ja, ja, was gibt's denn da für Serien?
Ja, Star Trek, außer.
Ach so, nee, also ich bin kein Trekkie.
Nee, kein Trekkie, ne?
Nee.
Obwohl die ja auch viel mit historischen Sachen gemacht haben, ne?
Ja, ich weiß nicht. Das, also, vielleicht kurz zum Kontext. Ich komme ja vom Land.
Ich auch.
Und ich zwar auch, ja. So Osten. Und diese ganzen Westthemen haben bei meinen Eltern keinerlei Rolle gespielt. So. Also wirklich, da gab es nie so eine Anknüpfung. Also weiß ich nicht, bei meinem Vater war es halt so Western, so ein bisschen. Zu DDR-Zeiten war das auch ein ganz großes Thema.
Ja, Bata Illich und so weiter. Ne?
Ja, ja, genau. Meine Mama hat tatsächlich sowjetische Science Fiction gelesen, also sowas wie Oxygenien, also das kennt kein Schwein mehr. Das gab es damals auch so in Fortsetzungsromanheften und so ein Zeug. Ich überlege gerade, haben meine Eltern jemals irgendwas? Nee, irgendwie, also das habe ich von zu Hause nicht mitgekriegt. Und ich bin tatsächlich von zu Hause immer nur mit Historie geimpft worden. Ja, ich bin mit meinem Vater und meiner Mutter beziehungsweise auch mit meinen Großeltern sehr oft auf Burgen gewesen.
Aha,
so,
da kommt's her.
So in historischen Orten. So, ich kenne hier im Endeffekt alles. Wenn jemand einen Film drehen will, ich mache hier gern den Movie Scout. Das wäre der perfekte Beruf für mich. Hätte ich richtig Bock drauf. Und ja. Das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt und ich habe mich dann irgendwann, als wir in Meersburg auf der Burg waren, habe ich dann mal ein Buch von Wolfgang Holbein gekauft. Wolfgang Holbein und Heike Holbein, Drachenreiter hieß es, glaube ich.
Ich meine ja.
Und also da bin ich dann so in dieses Drachenthema rein, ne? Und das war alles ganz toll und habe dann angefangen Fantasy-Literatur zu lesen. R.A. Salvatore, Brandon Sanderson kam später.
Salvatore ist ja auch übrigens ein Autor, der für Star Wars geschrieben hat.
Wusste ich gar nicht. Ja. Aber ich habe auch nie, ja, Schande über mich, ein Star Wars Roman gelesen.
Oh. Tobi, jetzt aber.
Ich finde das so erstaunlich, dass ich immer für die verschiedenen Jedipedia-Podcasts eingeladen werden, obwohl Hallo. Ich ja bei Weitem nicht der größte Kenner bin. So, ich bin ja auch echt nur popkulturell da unterwegs. Ja, so und habe mich dann so ein bisschen da erst an diesem Drachenthema lang gehangelt und eigentlich alles gekauft, wo Drache von Julia Konrad oder so gab es mal die Drachen, die Serie. So. Und darüber bin ich dann zum Metal gekommen.
Ah.
Ja, auf dem Cover von Blind Guardians, A Twist in the Myth, war halt so ein Drache drauf.
Ja gut, das Cover kennt, glaube ich, auch jeder. Ja.
So, da musste ich dann halt dieses Album kaufen so und dann fing das halt alles an. So, und da bin ich dann da reingestürzt. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Fantasy und habe dann nur noch dystopische Romane gelesen. Also eigentlich ausschließlich.
Oje.
Ja.
Und damit hast du dein Weltbild zerschossen.
Ja, das war vermutlich vorher schon.
Achso.
Schon so. Ja, Black Metal, ich sag's doch.
Achso, ja.
Das hängt schon alles zusammen. Das hängt schon alles zusammen. Franchises, jetzt hast du mir aber eine Frage gestellt. Also vielleicht so Gaming-Franchises, ne? Mhm. Also ich...
Ja, aber halt, ich meine, es wird ja heutzutage wird ja alles in Franchises gepresst. Marvel, also, DC.
Also ein gutes Beispiel wäre vielleicht Fallout.
Mhm. Aber es sind gutes, ja.
Weil wir jetzt hier gerade auch von Dystopien sprechen, da kommt ja jetzt bald auch eine Serie raus. Ich habe Angst.
Tatsächlich, das wusste ich
nicht. Ich habe, glaube ich, gestern Abend ein Bild davon gesehen, ja.
Ja, so ein paar Bilder sind schon released tatsächlich. Da kam gestern tatsächlich auch Justament raus, habe ich mir auch schon gegeben. Aber Bilder, was sagen Bilder so, ne? Das, ja.
Gut, ich meine, das war ja auch bei der Neuauflage von Schneewittchen ja auch schon so eine Sache.
Wollen wir jetzt in solche Bereiche?
Das ist eine ganz eigene Dystopie, so, ne?
Ja, aber guck mal, ist ja auch so ein Punkt, ne? So Disney und Pixar, dieser ganze Bereich, das ist ja auch wieder eine Welt für sich. Hm. So. Also in der bewege ich mich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein großer Fan immer gewesen von Pixar. Die haben jetzt ein bisschen nachgelassen irgendwie in den letzten Jahren da. Hm.
Hattest du, glaube ich, in dem Video, wo du über das von Alicia gesprochen hattest, hast du das auch erwähnt, ja.
Du guckst zu viel von meinem Content, habe ich das Gefühl.
Wenn ich mit dem Podcast durch bin, dann gucke ich mal, was der Parabelritter postet.
Tja, das, ja, also nee, aber da habe ich das tatsächlich gesagt und hat auch gesagt, irgendwie seit Soul oder so, ist ein bisschen Flaute für mich.
Wo wir gerade dabei waren, wie ist denn so mit Matrix? Ist ja auch so eine Klassiker der Dystopie.
Der erste, ja, schon. Dann mit abnehmender Begeisterung die anderen. Also diese Neuauflage, das war ja, ich weiß nicht, wie, hast du den gesehen?
Nee, es wurde mir immer davon abgeraten, den zu gucken. Deshalb hatte ich jetzt auch nie gesteigerten Wert darauf gelegt, mich damit zu beschäftigen.
Lass es bleiben. Es macht es nicht besser. Das ist
ja, irgendjemand sagte, die erste halbe Stunde wäre geil und dann könnte man ausmachen.
Naja, es wirkt halt so, als ob man alles nochmal neu aufgenommen hätte. Also es ist eigentlich der erste Film nochmal in etwas anders. Keine Ahnung. Das war ein bisschen strange. Ja, Matrix natürlich, ganz toller Film. Und auch
Blade Runner?
Auch Blade Runner, ich kann mich nicht mehr an den Originalen erinnern, muss ich sagen. Ich habe den mit wem waren das? Mit Ryan?
Nee, mit Harrison Ford.
Mit Harrison, nee, der Originale.
Ja, weiß. Genau, der
Originale. Ja, ja, aber da war der Blade Runner 20, wie hieß das? 2042,
glaube ich.
Ja, 2042.
Der war mit Ryan Gosling, ja.
Der war mit Ryan Gosling. Den habe ich gesehen, den ursprünglichen bestimmt mal vor 12 Jahren oder so. Da bin ich nicht mehr sehr fit drin. Die Story natürlich auch sehr interessant, wo wir uns natürlich auch schon wieder hinbewegen, ne? Wenn wir von der Menschlichkeit künstlicher Intelligenz sprechen oder der Verwechselbarkeit mit Menschen. Aber jetzt ja auch Fünfte Element beispielsweise.
Ja.
Also
ja,
das ist natürlich auch ein ganz brillanter Film. Und was meine Frage jetzt wäre, wo würdet ihr die Grenze zur Dystopie ziehen? So, also bei Minority Report ist natürlich auch ganz klar, auch typische Dystopie. Mhm. AI, künstliche Intelligenz, ist ja auch eine Dystopie.
Der war ja eigentlich keine Dystopie in dem Sinne, oder?
Also man startet ja in der Jetzt-Welt mehr oder weniger plus eben künstliche Intelligenz, die so funktioniert, dass es echte Kinderersatzroboter gibt, ne? Aber dann geht's ja in die Zukunft und dann ist es ja eine Dystopie, würde ich sagen.
Stimmt, ja. Also diese Zukunftsvision, ja. Damit die Erde in, weiß ich glaube, eingefroren oder sowas und die Aliens, die da ausgraben.
Ach so, ja, dann machen. Ganz in der Weite, ja, ja, ja. Genau.
Und den Jungen dann quasi wiedererwecken.
Ja. Ja. Auch ein ganz fantastischer Film.
Ja.
Wirklich.
Ja, der ist großartig. Schon zu lange her, dass ich den gesehen habe. Also es.
Ich bin tatsächlich nie.
Das Ende war wirklich ein bisschen so losgelöst von allem anderen. Also ich weiß gar nicht, ob es das gebraucht hätte. Ja, da gab es doch damals auch einen mit Robin Williams, wo er auch ein Roboter war, ne?
Ein Film, wo Robin Williams ein Roboter war?
Ja, ja, ja. Der wurde doch dann immer menschlicher gemacht und dann wurde ihm dann hinterher doch zugestanden, als alter Mann in Anführungszeichen zu sterben.
Also mir sagt das gar nichts.
Tatsächlich. Der 200
ja,
Jahre
ja,
Mann.
Ja, genau, das war's.
Ich habe von dem Film noch nie gehört. Doch, Moment. Es kommt mir so vor, als ob ich den mal gesehen hätte, aber das sieht echt scary aus. Hm. Crazy. Okay, den muss ich mir mal geben. Unglaublich.
Direkt auf die Watchlist.
Der kommt definitiv auf die Watchlist. Krass, cool. Ja, nehme ich auf jeden Fall schon mal was mit aus dem Gespräch.
Ja, wundervoll.
Der 200 Jahre Mann, Leute, Robin Williams, kann ja nur fantastisch sein.
Ja, aber wo würde man die Grenze ziehen zwischen Utopie und Dystopie? Ich glaube, die Grenze ist relativ dünn.
Vielleicht wäre da auch eine Definition der beiden Begriffe vorher für die Zuhörer, die es nicht können.
Genau. Gut.
Bitte.
Gut, dass wir die Vernunft hier auf unserer Seite haben, bevor wir anfangen zu philosophieren, vielleicht erstmal definieren.
Deshalb habe ich immer gerne noch jemanden dabei, noch jemanden dritten, der dann das Gespräch nochmal in Bahnen lenken kann.
Ich bin kein Experte.
Tobias ruft uns zur Raison. Ja, also ich kann es mal ganz kurz machen, ne?
Bitte.
Dystopie, ne, griechisch Dys und Topos, also schlecht und Ort, schlechte Stelle sozusagen, ne, schlechter Ort. So. Gibt es auch in der Medizin übrigens die Dystopie und das heißt, dass Organe an ungewöhnlichen Stellen sitzen.
Aha, okay. Das wusste ich jetzt tatsächlich noch
nicht.
Naja, also wenn du die Dystopie deiner Leber hast, dann sitzt die Leber nicht da, wo sie sein soll. So, ne?
Also wenn du das Herz am rechten Fleck hast, bist du schon in der Dystopie.
Also weil die meistens nicht am rechten Fleck haben. Achso, verstehe. Ja, und bei der Utopie ist es ja so, das ist der Nicht-Ort, ne? Also ein Ort, den es nicht gibt. So, und der andere Ort ist halt ein schlechter Ort. Und was ja sehr interessant ist, die Utopie, die gab es früher als Gattung. Man sagt da immer, so dieser 1516 erschienene Roman oder das Werk von Thomas Morus mit dem gleichbedeutenden Titel, so das erste.
Das ist übrigens interessant, dass du jetzt Thomas Morus erwähnst. Er ist nämlich Stadtpatron hier von Lennestadt, wo ich wohne.
Nee, meine Güte, wir haben so viele Verbindungen. Was?
Ja, ja.
Das ist sehr interessant. Nee, also gab es natürlich auch schon viel, viel eher so diese Überlegung, dass es diesen Ort gab. Ne? Also wenn ich jetzt so dran denke, hier bei meinem Verschwörungseisberg, wenn wir über Hyperborea gesprochen haben.
Ja. Lemuria und so weiter.
Ja, na, und Hyperborea, das war ja als bei manchen griechischen Erzählern war das ja der Ort, wo Apollon geherrscht hat und die Menschen dort haben den ganzen Tag Harfe gespielt und sind 200 Jahre alt geworden, weil sie die ganze Zeit Apoll angebetet haben und so, ne? Und da war alles toll und super. Mhm. Also diese Vorstellung von Orten, die ganz klasse sind, Atlantis ja beispielsweise auch, oder Lemuria ist vielleicht nochmal was anderes, weil das kam erst später auf diese Geschichte.
Aber wo wir ganz kurz einhaken, weil Lemuria kannte ich tatsächlich auch aus einer Videospielreihe, die damals auf dem Game Boy Advance erschienen ist, Golden Sun.
Mhm.
Ja, also da war Lemuria auch so in dieser Rolle von Atlantis, so eine untergegangene Zivilisation, die dann eben den Protagonisten in dieser Spielewelt da Technologie hinterlassen hat und so weiter. Daher kannte ich das zumindest. Sonst kannte man ja eher nur Atlantis oder sowas. Hyperborea war tatsächlich auch eher was ich da bei dir erst gehört habe dann. So tief war ich nie in die griechische Geistesgeschichte abgetaucht.
Es ist super spannend. Also man findet ja diese Verbindung dann auch oftmals erst im Nachgang raus. So auch wenn man in seiner Kindheit mal irgendwie von irgendwas beeinflusst oder inspiriert war. Und später kommt man dann...
Biene Maya.
Gut, auf Biene Maya bin ich jetzt bei meinem Verschwörungseisberg noch nicht gestolpert. Aber am Ende des Tages umfasst das ja die gesamte westliche Kultur. So, wenn ich mit einem fertig bin und da stolpert man immer über alles Mögliche.
Mhm. Aber ja, eigentlich so utopische Erzählungen sind ja tatsächlich schon sehr, sehr, sehr alt. Also wenn man mal so in die, selbst die Bibel, ja, also die Paradieserzählung ist ja sowas. Oder auch die Reich-Gottes-Geschichte oder die Reich-Gottes, nein, die Gleichnisse über das Reich Gottes, ja, das ist ja auch eine Utopie, die Jesus da aufmacht. Mhm. Oder die Evangelisten hinterher da aufmachen.
Stimmt, ja.
Aber sie reißen es dann auch gleichzeitig mit der Apokalypse wieder ein, ne?
Eine Frage wäre jetzt, wenn ich jetzt hier den Spezialisten da sitzen habe, gab es denn in der Bibel dann auch etwas, was man schon als Dystopie bezeichnen kann?
Ja, wie gesagt, die Apokalypse wäre ja sowas, ne? Ja, also das Ende der Welt ist ja das wurde ja immer wieder auch aufgegriffen, dann mit Nostradamus und diesen Zeichen und diese ganze Sache, die dann auch mit diesem Maya-Kalender auch zusammengebracht wurde.
Aber dann ist es ja vorbei. Also wenn was vorbei ist, dann ist es ja nicht mehr da.
So. Ja, ja, richtig.
Aber es, also die Frage ist jetzt beispielsweise die Vorstellung der Hölle, die dann irgendwann im 5., 6., 7. Jahrhundert
ja,
dazu kam.
Ja, auf jeden Fall später, ja.
Ist das etwas, das dann eine Dystopie wäre? Oder wären Sodom und Gomorra eine Dystopie als Städte jetzt?
Naja, aber
oder
die werden ja im Endeffekt getilgt.
Werden ja auch getilgt, so, ne?
Also im Prinzip, es muss erst untergehen, damit etwas Neues entstehen kann. Also, ja.
Also erwächst aus der Utopie die Dystopie.
Und daraus dann wieder die Utopie, ja.
Die Frage ist auch immer, wann ist eine Utopie vielleicht auch eine Dystopie? Also da gab es beispielsweise zum Thema Schöne neue Welt. Die Frage, ist denn diese Dystopie nicht eigentlich die andere Perspektive auf eine Utopie?
Ja, ja.
Ja, oder ist das Schlaraffenland, ne? Ist das Schlaraffenland jetzt eine Dystopie oder eine Utopie?
Das ist eine gute Frage, ja.
Wenn du es als magischen Ort siehst, ist es wahrscheinlich eher eine Utopie. Wenn du das mehr in der Realität verorten willst, ich wüsste zwar nicht, wie man das machen will, dann gäbe es da wahrscheinlich auch Verlierer im Endeffekt. Also.
Ja, wenn es keine Downsides gäbe, sozusagen, ne? Ja.
Interessant, wo wir gerade, wir hatten eben noch über Franchise gesprochen. Hast du dich mit Witcher auseinandergesetzt?
Ich muss leider echt sagen, also alles, was ich da konsumiert habe, war das erste Spiel, das damals rauskam. Eben, und
das ist auch der denkbar schlechteste Einstieg.
Das war eine Katastrophe und da habe ich dann gesagt, ich höre gleich wieder auf, mich damit zu beschäftigen. Es war so, die Steuerung war so scheiße.
Also wenn ich nur dieses Spiel konsumiert hätte, dann wäre ich auch kein Freund von Witcher geworden. Also interessanterweise, du erwähnst ja gerade Schlaraffenland, es gibt in einem Download-Content für den dritten Teil, gibt es eine Märchenwelt, in die Geralt sozusagen den Frauen, die er retten soll, da folgen muss. Und da ist dann alles so hier Rotkäppchen und der böse Wolf, der Däumling, Rapunzel und so weiter, diese ganzen Märchengeschichten, die man kennt, die sind in dieser Welt sozusagen in so einer Märchenwelt vereint, so ähnlich wie bei Disney. Aber dann waren diese Damen, die er retten sollte, eben über viele Jahre nicht mehr in dieser Welt drin und da ist dann alles im Bach runtergegangen. Also Rapunzel hat sich zum Beispiel in ihrem Turm erhängt und so weiter. Geralt tritt auf den Däumling.
Da hatte King letztes Jahr ein Buch geschrieben, das so einen ähnlichen Plot hat.
Ja, Fairy Tale.
Genau, richtig. Hast du gelesen?
Ja, ich habe es jetzt vor einem Monat hatte ich es fertig, ja.
Ja, also das fand ich auch sehr, sehr cool, diesen Perspektivwandel. Und generell so dieses, man nimmt diese alten Geschichten und morpht sie in etwas Neues. Thema Franchise Magic, The Gathering. Ja. Also da bin ich leider viel zu tief drin.
Dafür war ich zu jung. Und dann auch wieder irgendwie, ich bin irgendwie zwischen den Hochs dieses Franchises irgendwie aufgewachsen. Von daher kann ich dann nicht mit
dienen. Sei doch froh. Das kostet so viel Geld. Und so, also die Frage ist immer, was kostet mehr Geld, Warhammer oder Magic? Und alle sagen immer, Warhammer kostet so unglaublich viel Geld. Aber wenn ich überlege, wie viel Geld ich für Magic ausgegeben habe schon, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das toppen soll. Da kam ja letztens eine Herr-der-Ringe-Version raus. Und
ach du Heiland.
Naja, das Da habe ich vierstellig investiert.
Ich glaube, die ist sogar limitiert, oder?
Ich habe nicht das Gefühl gehabt.
Ich bin da überhaupt nicht drin, ehrlich zu sein.
Ja, also ich habe mal eine Zeit lang so ein bisschen mich mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigt, aber das hat immer wieder dran gegeben, weil es dann immer komplizierter wurde und
Ja, als ich angefangen habe ich gesagt, sobald ich Jinzo habe, höre ich auf. Ja. Dann habe ich Jinzo gekriegt und habe aufgehört.
Ja. Ja, man muss sich auch Ziele setzen, ne?
Völlig sinnlose Karte eigentlich. Aber die war damals 50 Euro wert.
Wirklich?
Die war damals 50 Euro wert. Ich hatte hier diese Trading-Kataloge immer. Aha. Jedes Jahr kam so ein neuer Trading-Katalog raus. Und da stand drin hier in der, was auch immer die Auflage damit war, in Secret Rare, 50 Euro.
Oh je. Ja, aber mal zurück zu dieser Frage mit den die feine Grenze zwischen Utopie und Dystopie. Also, ja.
Was ich da besonders schwierig finde, ist die Frage nach Zeitreisen.
Oh.
Also, ist es ein Time Machine, so als eins der ältesten Beispiele, ne? Oder Der ewige Krieg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es darum, dass quasi so Cold War-Szenario, die USA versucht, so in der Zeit zurückzureisen, dass sie der damals der Sowjetunion die Grundlage ihrer Macht entziehen.
Gott, oh Gott.
Aber dann merken sie, die Sowjetunion ist schon vor ihnen da. Und dann reisen sie in der Zeit weiter zurück. Aber die Sowjetunion ist auch da. Und so wird quasi durch die komplette Geschichte der Menschheit entstehender Konflikt des Kampfes zwischen USA und Sowjetunion, weil die sich quasi durch diese Zeitreisen gegenseitig versuchen, da irgendwie auszuschalten.
Ach Gott. Ja.
Ja, ist das eine Dystopie oder ist das einfach nur Wahnsinn? So?
Das klingt nach einem interessanten Gedankenspiel. Ja. Das ist ja dann sowas wie so ein temporaler kalter Krieg, um den Begriff aus Star Trek gerade mal zu missbrauchen. Ja, aber das bereitet einem sowieso nur Kopfschmerzen. Alles, was mit Zeitreisen zu tun hat, ist, glaube ich, nicht dafür geeignet, komplett verstanden zu werden. Und solange es für die eine Story funktioniert, ist es dann für die andere Story auch nicht mehr so wichtig, glaube ich. So ähnlich wie, wir hatten kürzlich aufgenommen mit Hubert Zitt, einem Doktor beziehungsweise Dozenten an der Uni Zweibrücken. Der hält auch Vorträge darüber, übers Beamen. Und im Endeffekt ist die einfache Antwort, funktioniert das Beamen, ist eigentlich so, wie es die Story verlangt. Mhm. Ja, weil mal wird man in seine Einzelteile zerlegt und mal ist es halt sowas wie, man wird teleportiert oder man, ne, mit einem Stück oder sowas. Also ja, immer wie es der Plot gerade verlangt.
Das Problem ist doch bei dem in seine Einzelteile zersetzt und dann wieder zusammengefügt, dass du ja nicht mehr als dieselbe Person dann da unten ankommst, oder?
Genau, das hat uns Hubert übrigens auch im Podcast noch einmal genau auseinandergelegt. Also die Folge müsste, sobald diese hier erschienen ist, schon erschienen sein. Ich bin noch nicht zum Schneiden gekommen. Die Comic-Con wirft ihre Schatten voraus und Termine, ja. Also ja, es gibt ja natürlich auch so ein paar Dystopien, die ja ins Lustige gewendet sind. Zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich noch an Demolition Man.
Ich glaube auch, also das ist auch so ein Film, den ich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Nee. Keine Ahnung. Nee, also da bin ich leider wirklich.
So. Aber die drei Muscheln, an die erinnerst du dich noch, oder?
Die drei Muscheln?
Ja, die sind doch auch, wenn man auf Toilette muss, dann gibt es da drei Muscheln. Und Sylvester Stallone versucht doch da den ganzen Film über rauszufinden, wie man die benutzt.
Sorry, da bin ich.
Sanfte Grüße.
Du, bei der Einleitung habe ich jetzt so gedacht, jetzt kommt bestimmt Idiocracy.
Nee, das nicht.
Aber Idiocracy kennt ihr, oder?
Nee.
Ha, ich habe mein Unwissen ausgeglichen. Sehr gut. Sehr gut. Idiocracy, meine Güte.
Ja, ist doch gut, wenn wir alle unterschiedliche Sachen gesehen haben und die Schnittmengen nicht allzu groß sind. Ne?
Also Demolition Man nehme ich mir auf jeden Fall auch mit auf die Liste, dass ich mir das nochmal reinziehe.
Ja, Max hat das kürzlich nochmal geguckt und der hat sich, glaube ich, prächtig amüsiert. Das ist ja eigentlich auch eine Komödie, aber die im Prinzip ist Demolition Man ist eigentlich das, was der alte Super Mario Bros. Film hätte sein sollen.
Also witzig.
Jetzt rattert's.
Nee, da klingelt bei mir nichts.
Also hast du den Mario Bros. Film nicht gesehen?
Den alten kenne ich schon noch, ja. Den alten kenne ich noch, ich habe auch den neuen gesehen. Aber es hilft mir immer noch nicht dabei, mich an Demolition Man zu erinnern.
Ja, dann guck's mal unter dem Gesichtspunkt, dann bin ich mal gespannt, was du dahinter sagst.
Also ich bin tatsächlich so ein bisschen auch während Corona dran gewesen, so vor allem die Klassiker, mir endlich mal zu Gemüte zu führen, für die man sonst keine Zeit hat. Und bin da auch über echt ein paar Schätzchen gestolpert, die, also wir haben in der Nähe so einen Filmkunstverleih. Und da war ich dann immer da und habe so DVDs ausgeliehen. Und da, also die 80er, es war schon eine gute Zeit. Da war auch sehr viel Kreatives noch am Start. Da konntest du auch mal vor allen Dingen auch Dystopisches mal ausprobieren. Warte mal, lass mich mal ganz kurz checken, wie der korrekte Titel war.
Dann gehe ich mal ganz kurz auf Toilette in der Zwischenzeit.
Na gut, jetzt hatte ich es gerade. Mist. Ja, wir können ja auch einfach weitermachen. Ne? Erzähl doch mal, was sind denn deine liebsten Dystopien?
Also ich fand Fahrenheit ganz interessant, ganz spannend. Vor allem wegen halt in Anbetracht der Wissensvernichtung, was ja auch die Nazis betrieben haben. Und wenn das nicht gestoppt worden wäre, wo wir da jetzt wären, das ist auch ganz, ganz spannend, finde ich. Und auch weil ich es gerade auch gesehen habe, dass Realität Tribute von Panem auch zur dystopischen Gesellschaft zählen. Das ist auch ist auch sehr interessant.
Ist ja auch sehr aktuell gerade, ne? Der Prolog ist ja sozusagen jetzt erschienen, Tribute von Panem, also quasi die Geschichte,
Ja.
wie der Spielmacher aus den Originalfilmen
Ja.
an seine Position gekommen ist. Und auch ein Film, den ich sehr empfehlen kann, muss ich sagen. Der war bis auf so ein paar emotionale Unwägbarkeiten am Ende, war der eigentlich echt gut erzählt und konnte mich ganz gut reinfühlen.
Ja, das müsste ich mir auch zur Gemüte führen, ja.
Und vor allen Dingen ist es sehr, weil ich gerade so meinte, ich mag so dieses Film-Scouting, also dieses Location-Scouting,
Ja.
ist halt einfach komplett in Berlin und in Leipzig gedreht, würde ich behaupten.
Wirklich?
Weil, weil einige Szenen sind direkt im Völkerschlachtdenkmal gedreht.
Ah, tatsächlich.
Also tatsächlich also ein paar Sachen sind in Berlin, ein paar Sachen sind direkt im Völkerschlachtdenkmal und dann hast du so Innenraumansichten, die ganz offensichtlich in so 20er, 30er Jahre Bürogebäuden oder Verwaltungsgebäuden in Deutschland gedreht sein müssen. Das erkennst du sofort. Und auch so Vorplätze, die sind so bei uns gepflastert und nirgendwo sonst. Das muss alles hier gedreht worden sein. So. Nee, wir haben gerade darüber gesprochen, Michael, die Tribute von Panem.
Ach so,
Ja, ja. Genau. Beispielsweise gibt es da Szenen, die sind direkt im Völkerschlachtdenkmal gedreht. Das Völkerschlachtdenkmal, ja, Völkerschlacht ist bei Napoleon jetzt nicht aufgetaucht.
Ja.
Katastrophe. Einfach die Völkerschlacht ausgelassen. Also, das könnte ich mir aufregen.
Ja, ich habe bisher auch eher nur Schlechtes über Napoleon gehört.
David Hein, der hat eigentlich alles gesagt in seinem Video zum Thema. Der hat es perfekt zusammengefasst im Endeffekt. Wie so ein Mr. Wissen to Go Video, was man immer mal so ein bisschen durchskippt. So ist der Film. Es passt genau. Genau das ist es leider.
Ja, schade, schade, schade.
Ach, das war ein neuer Film, ne?
Ja, der genau ist gerade rausgekommen. Und vermutlich das letzte Historienepos mit Ridley Scott. Ich meine, der ist 85. Sind wir mal realistisch.
Stimmt.
Ich habe da große Stücke drauf gehalten. Naja, vielleicht ist ja die vierstündige Streaming-Version besser.
Ja, der Director's Cut, ja. Den Witz habe ich auch schon gehört dazu, ja. Das,
Das ist kein Witz, das ist einfach real. Also
ja.
Königreich der Himmel, habt ihr den gesehen?
Ja, klar.
So, habt ihr den im Director's Cut oder in der normalen Version
Das
gesehen?
kann ich dir noch nicht mal sagen.
Saß du 4 Stunden vorm Fernseher?
Nur bei Herr der Ringe.
Ja, also Königreich der Himmel ist lustigerweise meines Erachtens als normale Filmversion schon sehr gut, aber die Director's Cut Edition ist ein ganz anderer Film. Das ist einfach der Tiefgang für die Figuren, die Geschichte drumherum. Du verstehst plötzlich, warum die sich alle so entscheiden, wie sie sich entscheiden. Also ich habe die Hoffnung, dass das so ein paar Mängel dieses Films einfach dann jetzt beseitigt. Also dass man einfach auch fühlt, warum manche Dinge so passieren in diesem Film, wie sie passieren. So, ich habe jetzt nachgeguckt, das ist übrigens die Klapperschlange zu Deutsch.
Aha. So, ich habe gerade den Faden verloren. Was war das jetzt?
Nein, ich meinte ja, ich habe so ein paar Filme nachgeguckt,
Ach so, ja.
dystopische Filme aus den 80ern und die Klapperschlange ist,
Aha.
also es hieß, auf Englisch hieß das einfach nur Escape from New York.
Okay, etwas nichtssagend, das stimmt, ja.
Mit Kurt Russell.
Ah.
Also seine Paraderolle im Endeffekt. John Carpenter hat es gemacht. Also so generell Carpenter. Ich habe einfach alle Sachen von Carpenter noch nachgeguckt, die ich noch nicht kannte. Beispielsweise.
Ja, interessant. Ja, wir hatten auch mal so ein paar Filmklassiker geschaut letztes
Übrigens auch
Jahr.
Vorläufer des Cyberpunk-Genres. Nur ganz kurz noch. Also so, um es noch ein bisschen besser zu charakterisieren, müsst ihr euch reinziehen, wenn ihr Fans von Dystopien seid.
Auf Initiative von Max, den hatten wir uns letztes Jahr mal ein paar von den Filmklassikern, also von den, die Top der besten 100 Filme aller Zeiten angeschaut. Unter anderem hatte ich dann Citizen Kane geschaut,
Oh, ja.
der auch gewisse dystopische Anklänge hat. Und Max hatte, glaube ich, das Fenster zum Hof geguckt. Das ist ja auch.
Ist das der mit Johnny Depp?
Was?
Nee, das ist das verlorene Fenster.
Ah, immer diese Fenster.
Nein, das ist, wo der eine sein Bein gebrochen hat und dann die ganze Zeit aus dem Fenster schaut und dann die Nachbarn beobachtet und dann meint, einen Mord beobachtet zu haben und so weiter und so fort. Sehr reduzierte Story, sehr reduziertes Setting, aber sehr intensiv. Ja.
Ja, oder M, eine Stadt sucht einen Mörder.
Oh ja.
So, wo wir gerade bei Filmen von Fritz Lang sind, Metropolis, ne? Hm. Ist ja auch.
Ja, der Klassiker, ja.
Utopie, Dystopie, wie man es jetzt, ne, wie man es jetzt sehen will. Mhm. Also, ne, klar, also je weiter man drüber nachdenkt, desto mehr fällt einem eigentlich auch ein, was in der populären Kultur so an Dystopien, an dystopischen Stoffen auffällt. Bioshock beispielsweise.
Ja,
ne?
Ja, oh ja. Auch. Mhm. Auch mit dieser Steampunk-Ästhetik und so weiter. Ja. Das ist ja, du hast eben Fallout ja schon erwähnt, das spielt ja auch so ein bisschen mit dieser Retro-Zukunft und so
das
weiter.
So Atempunk ist das.
Ja, genau. Ja. Das sieht man übrigens auch, gerade diese Bioshock oder ja, diese Steampunk-Sachen, die laufen ja auch auf Conventions relativ gut. Da gibt's immer einen gewissen Anteil an Cosplayern, die sowas zur Schau stellt da.
Das ist sehr, sehr schade, dass das irgendwie, also als ich jung, jugendlich, wie auch immer war, war das gerade so richtig im Hype. Mhm. Auch mit dem, also hier WGT bei uns um die Ecke, war da auch sehr viel mit Steampunk. Und irgendwie hat sich das ein bisschen verlaufen. Das finde ich sehr schade, weil ich gerade so diesen viktorianischen Schick, das finde ich schon ganz fantastisch. Und ich würde auch gerne mehr so rumlaufen, aber das kannst du halt nicht bringen.
Hast du deshalb das Samtsakko an?
Das ist mein Hausmantel.
Dein Hausmantel.
Das ist mein Hausmantel. Der ist tatsächlich aus dem Opernfundus hier, aus der Operhalle.
Ach so.
Und aus dem Opernfundus in der Operhalle habe ich mir beispielsweise auch so ein paar Uniformjacken erworben und die passen auch ganz hervorragend zu Steampunk-Outfits. Und auf dem WGT dieses Jahr war ich komplett in einem weißen General-Steampunk-Outfit
unterwegs. Ach, das Ding, ja.
Naja.
Das hattest du doch auch in dem Gottschalk-Video an.
Genau, stimmt, ja, das hatte ich da an, genau, richtig, richtig.
Ja, das, obwohl da musste ich eher an Zirkusdirektor denken irgendwie.
So. Ich habe noch etwas, das mehr in diese Richtung geht, ja.
Ja, so ein bisschen das, was ich früher mit Dumbo, also hier mit, was Timotheus getragen hat, so erinnerte mich das, aber das war ja, bei dem war es ja eher rot.
Ja, eher so Dompteur sozusagen,
ja,
genau. Ne?
Ja, das, da war ich früher Fan von, also ne, die ganz alten Disney-Filme, ja, die haben ja auch so ja, auf dieser kleinen persönlichen Ebene ja auch so dystopische Anklänge, also diese ganze Dumbo-Geschichte, ne, mit dem Zirkus und den, ja, was war das da noch, diese Traumsequenz alleine schon, ne, die habe ich als Kind auch nie gemocht. Ne?
Ich fand Dumbo ganz furchtbar, das hat mich so traurig gemacht. Ah. Also mit Dumbo hatte ich ganz schwere Berührungsängste.
Aber es hat ja hinterher ein versöhnliches Ende gefunden, von daher.
Ja, das stimmt. Ich fand es aber schlimmer als Bambi, was das angeht.
Ja, ja, hat mich auch emotionaler bewegt, ja.
Bambi ist schon schlimm. Ja.
Eine ganz interessante Geschichte, die man ja gar nicht so auf dem Schirm hat, was Utopien und Dystopien angeht. Du bist doch mit Sicherheit, obwohl, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich eher dann noch meine Generation. Hast du früher die Familie Feuerstein geguckt?
Nee. Ah. Das ist tatsächlich so ein bisschen, ja. So, geht auch so ein bisschen in Richtung die Dinos, sage ich mal. Das habe ich dann noch geguckt.
Ja.
Weil Dinos sind ja im Endeffekt auch eine Dystopie. Oder, ja. Oder, also es.
Obwohl, da bin ich nie so tief eingestiegen.
Also, weil sie haben ja irgendwie eine. Ist das die, also ich weiß es jetzt von der Timeline auch nicht, haben die nach uns dann gelebt oder war das einfach nur eine, nee, die sind dann vom Meteorit ausgelöscht worden, das war die letzte Folge. Die letzte Folge ist ja, dass sie alle sterben im Endeffekt.
Okay, das klingt jetzt aber auch sehr.
Entschuldigung, jetzt habe ich alle gespoilert. Jetzt
da war es doch vorbei mit, wir brauchen wieder einen neuen Timmy, ne?
Ja, nee, also es war.
Ja, aber nee, also es gab ja auch mal so Filme aus diesem Familie Feuerstein-Universum.
Na, Jetsons?
Genau,
Jetsons?
mit dem ja. Crossover mit den Jetsons, wo dann ja irgendwie gesagt wurde, im Prinzip, die Jetsons, das sind sozusagen, ist sozusagen der utopische über den Wolkenwelt und unter den Wolken ist die Steinzeitwelt, wo die Feuersteins leben. Das war so eine Verschwörungstheorie in Anführungszeichen, dass das gar nicht mit Zeitreise war, sondern dass das einfach nur über und unter den Wolken ist.
Also so ein Kastenwesen im Endeffekt.
Ja, so zwei Welten, die halt durch eine wie auch immer geartete apokalyptische Wende voneinander getrennt wurden. Wo man jetzt sozusagen durch die Filme dann glaubt, durch die Zeit zu reisen oder sowas.
Ja, aber also gerade dieses oben und unten ist ja auch eine ganz, ganz oft verwendete Thematik, ne? Alita beispielsweise ist es ja so, dann hast du Future von Dmitri Glukowski, der ja auch Metro gemacht hat, Da hast du beispielsweise auch die, also es geht eher so in Richtung Coruscant, ne? Du hast, die ganze Welt ist einfach nur noch eine Stadt. So, und die, die oben leben, sind die Gewinner, die haben vielleicht sogar Licht und wenn es ganz krass kommt, Sauerstoff. Und die, die nichts wert sind, sind halt ganz unten im, in ewiger Düsternis in diesen Häusern dann drin. Ne? Und wo ist das
übrigens,
denn?
Übrigens, wo du das gerade erwähnst, in der dritten Mandalorian-Staffel, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da gibt es ja eine Folge, die auch komplett auf Coruscant spielt. Und da ist man auf einem Platz, der heißt Monument Plaza, den gibt es schon ganz lange von McQuarrie schon damals gezeichnet. Und die Hauptattraktion dieses Platzes, die man dann auch tatsächlich im Film sieht, ist dann die Spitze des höchsten Berges von Coruscant.
Stimmt. Daran erinnere ich mich. Ja. Stimmt. Fand ich gut, dass das so ein bisschen mal, Alltag in Coruscant war es ja jetzt nicht direkt, aber dass man mal so ein bisschen mehr über diesen Planeten erfährt. Das hat mich schon immer ein bisschen fasziniert, was da dahinter steckt. Ne? Und vor allen Dingen, was ist am Boden von diesen Türmen? Ne? Und da ist es, ich hatte das, glaube ich, dann im Zuge dessen auch mal.
Chitons vor allem.
Ja, ich habe das im Zuge dessen auch mal dann gegoogelt. Also da, es ist scheinbar wirklich so, dass es auch da einfach diese soziale Schichtung gibt und da unten lebt halt dann das Gesocks.
Es gibt ja ein gecanceltes Spiel, das sollte sich ja um Boba Fett drehen, der dann auf der Ebene 1313 unterwegs ist. Also auf der 1313. Ebene von Coruscant. Mhm. Und das wurde ja dann leider gecancelt. Aber ja, das hat man ja anders auch gehabt. Ich weiß nicht, ob du damals Knights of the Old Republic gespielt hast. Da gab es ja noch eine andere Stadtwelt, Taris. Die wurde dann ja tatsächlich zerbombt. Und da ist das dann ja noch mal viel krasser gewesen. Auch dann, ne, dass dann diese ganze Hochwelt, die dann ja eben hoch High Society im wahrsten Sinne des Wortes war, dann wirklich auch dann wirklich in die Steinzeit zurückgebombt wurde. Und dann sieht man eben diese Ruinen hinterher in The Old Republic. Jetzt kann man ja da auf Taris auch rumlaufen.
Mhm. Ich glaube, das Motiv ist tatsächlich auch etwas, das du aus der normalen Welt sozusagen mitbekommen hast, nämlich in Edinburgh. Mhm. Das kann man noch besichtigen. Ist die Stadt quasi so geschichtet gebaut gewesen. Und die unteren Ebenen wurden dann immer weiter überbaut und verschwanden dann immer mehr im Dunkeln sozusagen. Und das wurde dann da quasi so ein Real-Life-Beispiel zu dem Bereich der Unterschicht im wahrsten Sinne des Wortes. Also falls ihr mal da seid, gebt euch das unbedingt
mal. Ja, da müssen wir unbedingt noch hin, weil eine Freundin von uns, die auch im Wiki damals aktiv war, die Sophia, die wohnt nämlich in Edinburgh, die hat dahin geheiratet. Ja. Und die müssen wir irgendwann mal wirklich besuchen. Ja. Was wollte ich jetzt, warte mal, jetzt hast du mich irgendwie davon abgebracht, was wollte ich denn jetzt sagen? Faden verloren, verdammt.
Ja, ich habe einfach so viele, also weißt du, das ist
ein
Thema, ich merke das gerade, es treibt mich gerade dazu an, ganz, ganz viel zu erzählen und irgendwelche ganz panischen Querverbindungen da aufzubauen. Entschuldigung.
Nee, alles gut, dafür ist es ja da, dass man mal einfach so ein bisschen die Gedanken zusammenwirft. Was wollte ich denn gerade sagen? Also einmal gibt's ja natürlich noch damals diesen einen Film mit George Clooney, von dem ich immer den Titel vergesse. Jetzt muss ich mal nachgucken. Das war ja auch das ging ja eher in die Richtung von klassischer Utopie. Der ist auch schon ein paar Jahre alt. Und da kommt meine Katze.
Die lebt auf jeden Fall in einer Utopie.
Ja, ich habe schon gehört, was du sagen wolltest. Ach, wo ist es denn? Ah, hier, Tomorrowland. So wie das Festival. A World Beyond im Deutschen heißt es.
Oh ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das war ja auch von Disney, krass.
Mhm, richtig.
Das lief nicht lang im Kino, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ach, von 2015 ist der erst, meine Güte.
Ja, der ist relativ neu. Ich wollte ihn auch sehr...
Ich dachte, er wäre schon länger her gewesen, ja.
Ich wollte ihn auch sehr gerne gucken, aber irgendwie ist er ein bisschen abgestürzt.
Ja, also ich fand die Idee ganz interessant, dass man sozusagen eine Utopie wiederherstellt, ja, weil dieses Tomorrowland ist ja in Vergessenheit geraten, das war ja so der Plot und dann durch diese Visionen oder wie auch immer man das jetzt definieren will, die Protagonistin hatte, sollte ja dann die Wiederherstellung eingeleitet werden. Was dann ja im Endeffekt auch gelungen ist. Natürlich mit den üblichen Shenanigans, die dann da zugehören, wie Verfolgungsjagden und der Bösewicht und so weiter und so fort, ja. Ja, das war eine so der, so mit die letzte Äußerung einer wirklich utopischen Welt, weil wenn wir jetzt mal so in andere Welten gehen, so wie Star Trek oder so, die haben ja mit fortschreitender, ja, mit fortschreitender Zeit haben die sich ja auch dem Zeitgeist so ein bisschen angepasst und dann diese Utopie der Föderation ja auch ein Stück weit wieder eingerissen. Jetzt siehe der Plot von Picard, falls du das so am Rande mitbekommen hast, Alex.
Die Einzelfilme habe ich durchaus gesehen.
Ja.
Aber ich bin da nun, also ich bin wirklich einfach überhaupt gar nicht in der Lore drin. Das
ja, also ist ja im Endeffekt, das war ja immer so eine Gesellschaft, die für uns als erstrebenswert gilt. Eben technologischer Fortschritt, die Abschaffung von Geld, ja, das Selbstverbessern als eigener Antrieb der Menschheit und so weiter und so fort. Aber dann auch gleichzeitig eben, wie man ja in den Filmen dann ja auch sieht, mit diesen Verschwörungen und Konservativismus und das, ne, der Frieden mit den Klingonen darf nicht sein und so weiter. Das, oder eben auch die Folgen von Umweltzerstörung, Star Trek 4 mit den Walen, die dann eben ja noch irgendwann da zurückkommen, um die Menschheit in den Es zu beißen. Ne?
Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich gar keine Utopien mehr, die einfach nur Utopien sind. Also Beispiel wäre jetzt die Frauen von Stafford oder Don't Worry, Darling. Ziemlich ähnliche Plots, actually. Wo man eine Utopie baut, die aber eigentlich eine Dystopie ist.
Ja, dann wieder einreißt, ja.
Weil sie nur durch das Abschaffen des freien Willens funktionieren können.
Und dann sind wir ja schon fast wieder bei 1984.
Und eben auch dieser Frage, ne, auch bei Brave New World, ist das jetzt eine Utopie oder ist es eine Dystopie? Und von welcher Seite betrachtet man es irgendwie? Und was man bei Dystopien ja auch sagen muss, die sind ja auch immer dann besonders gefragt oder werden besonders viel produziert, wenn die Zeiten rundherum schwieriger wären. So, und klar, kein Wunder, dass jetzt das Interesse an Dystopien wieder steigt, denke ich mal.
Ja, aber ist es nicht schon seit bestimmt 20, 25 Jahren so, dass mehr Dystopien, also weniger Feelgood-Stoff sozusagen produziert wird?
Also aus meiner Warte kann das natürlich auch ein bisschen verzerrt sein, weil ich mich sehr viel damit auseinandersetze und sehr dafür interessiere, ja.
Ja, aber es ist ja, es sagt ja immer was über die Gesellschaft aus, ne? Also Star Wars ist ja immer so ein bisschen außen vor, weil es ja halt so Science-Fantasy-mäßig ein bisschen daherkommt und eben vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis und so weiter. Ja, ja, und eben, ich meine, es heißt schon Star Wars, das ist ja schon alleine irgendwie dystopisch, wenn du halt in einer Welt lebst, die nur auf Krieg gründet, sozusagen.
Also das Krasseste an all dem finde ich dieses vor einer langen, langen Zeit. Vor langer Zeit, das finde ich krass. Also einfach die Vorstellung, dass diese Hochtechnologie ja schon vergangen ist und weit, weit entfernt so, ne? Und also das hat bei mir immer am meisten so ein Gedankenchaos ausgelöst irgendwie. Diese Vorstellung, dass etwas, das für uns technologisch so weit entfernt ist, etwas ist, das quasi Ancient Technology sein könnte. So, ne? Das.
Ja, da sind wir ja auch schon fast wieder so bei sowas wie Mass Effect, was ja damals mal als neues Star Wars oder Star Wars einer neuen Generation gehandelt wurde, wo ja auch diese Zyklen von 50.000 Jahren zum technologischen Fortschritt und dann durch eben die Reaper dann wieder eingerissen wird, bevor die sich zu hoch entwickeln sozusagen, ohne jetzt den ganzen Plot abzubilden, aber das ist ja sozusagen die Essenz davon. Aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, ich weiß nicht, Doctor Who.
Bin ich auch nicht drin.
Du sitzt ja schon in einem blauen Raum. Wäre ja nur thematisch passend. Ja?
Du, ich werde tatsächlich sehr oft gefragt, ob das damit zusammenhängt. Tatsächlich gar nicht. Ja. Wirklich nicht.
Hatte ich auch nicht gedacht, es kam nur gerade, die Assoziation lag nah.
Nee, also leider, ich weiß nicht, also ich hatte einfach auch keine Freunde, die jetzt so auf solchen Stoffen da so unterwegs waren, dass man sich da hätte inspirieren können gegenseitig. Ne? Also das fehlt da leider echt komplett.
Ja. Ja, aber das Doctor Who hat halt insbesondere auch mit der neuen Serie ab 2005 ja auch häufiger so utopisch dystopische Szenarien aufgemacht, wo dann halt einerseits so ein bisschen in der Historie rum geflogen wurde mit der TARDIS, ja, also im Zweiten Weltkrieg, London während des deutschen Blitzkriegs und so weiter da und so weiter und so fort. Aber dann gab es natürlich auch diese futuristischen Städte, wo dann halt, also sehr eindrücklich war die Folge, wo die dann in einer Stadt landen, wo halt der Highway quasi nur aus Stau besteht. Ja, und ganze Familien finden sich im Stau und vermehren sich im Stau und sterben im Stau. Also das, ja, bis dann irgendwann mal herauskommt, ja, bis der Doktor dann sozusagen den Hebel betätigt und die Leute da aus dieser Autobahn entlässt, ja. Und sie dann einfach feststellen, dass ihre Zivilisation, diese Stadt, in der sie sich da auf dem Highway bewegen, schon lange, lange untergegangen ist, mehr oder weniger.
Ich habe mir schon immer mal gedacht, ich muss mir Doctor Who eigentlich mal geben, aber jetzt, wenn du mir das jetzt so erzählst, du hast es mir an einem guten Beispiel veranschaulicht, dass ich es mir das auch mal geben sollte.
Um mal wieder auf den Anfang zurückzukommen, eine sehr, sehr nachhaltig beeinflussende Folge war betitelt mit Silence in the Library. Also es geht auch um eine riesige Bibliothek, in der das Wissen der gesamten Galaxis oder des gesamten Universums gesammelt wird. Das könnte dich vielleicht auch neugierig machen. Sie wirkt immer noch nach, die Folge. Und die ist schon...
Weil es so eine schöne Bibliothek ist?
Nein, weil der Plot wirklich sehr... nee, ich verrate es jetzt einfach nicht. Weil
nee, bitte
ist,
nicht.
Weil
bitte
das
nicht.
Ist wirklich, weil Doctor Who ist halt wirklich was, diese Mindfucks, die da halt vorkommen, die muss man halt wirklich erleben, um da wirklich auch diesen Aha-Effekt zu haben und vor allem auch dieses komplett.
Du, mit Mindfucks hast du mich. Das ist also das ist das, was, das suche ich überall und immer, wenn ich mir irgendwas anschaue.
Dann
ich
ist bin Doctor Who was für dich, auf jeden Fall. Also dann wundert es mich, dass du das noch nicht konsumiert hast.
Ja, es ist bestimmt, es habe ich jetzt hier mich total lächerlich gemacht an zur Stelle.
Nein, überhaupt nicht. Es wird, glaube ich, auch häufig unterschätzt und wenn man was davon in der Presse mitkriegt, dann ist es ja eher das, dass dann die Leute sich darüber wieder aufgeregt haben, was der aktuelle Showrunner nicht gut gemacht hat, so ungefähr. Und dann hast du halt eben, weil jetzt gerade ist ja, befinden wir uns ja gerade in der Phase der 60-Jahre-Feierlichkeiten. Ja, und in 60 Jahren ist halt schon sehr viel über die Bildschirme geflimmert, was das angeht. Aber wenn du einsteigen willst, würde ich dir erstmal die 2005er, die mit dem 9. Doktor empfehlen.
Aber tatsächlich, ja, also in den 60ern, was da schon lief, wenn man jetzt beispielsweise auch so an Twilight Zone denkt, ne? Also das ist ja, da gab es ja schon wahnsinnig viel in diesem Jahrzehnt an fiktionalen Fernsehinhalten. Also
ja, Twilight Zone natürlich wirklich die Referenz für dystopische Inhalte, ne? Tobi.
Ich bin da zu jung für.
Ja, ich meine, das hat sich ja dann weiter fortgesetzt. Twilight Zone gab es ja immer in irgendeiner Form. Dann gab es ja Akte X, das hatte ja auch immer diese Anklänge. Oder hier diese Jonathan Frakes-Geschichten hier.
Ah, sowas ist das.
Ja, wobei, das sind ja eher Grusel-Geschichten. Das sind ja eher Grusel-Geschichten.
Ja.
Also bei Twilight Zone sind ja echt so auch Verschwörungsmythen verarbeitet. Ne? Das ist ja echt... Alles
sowas wie toll. Black Mirror und so weiter heutzutage.
Love, Death and Robots beispielsweise.
Das kenne ich, ja.
Da ist ja auch sehr viel Dystopisches verarbeitet. Ach, ich lieb's. Fantastisch.
Ja, aber ne, es scheint wirklich so eine Zeitgeistsache zu sein. Ne? Ein Film, den ich immer noch sehr gut fand, der war Equilibrium.
Ja, hab ich auch nie gesehen.
Ehrlich nicht?
Wir haben quasi die unterschiedlich, also wir haben wirklich ganz komplett unterschiedliche Filme geguckt.
Also das war mein erster Kontakt mit Christian Bale, also von daher.
Ja, aber ich meine.
Ich habe ja The Shining nicht gesehen, von daher.
Ist der in diesem Film nicht super emotionslos und ist das nicht eigentlich nur ein krasser Actionfilm? So?
Ja, also die Action, also im Prinzip ist es ja eine Neufassung von 1984, wenn du so willst, mit viel Action. Ja, also die durch Medizin werden die Gefühle der Menschen unterdrückt und er setzt dann halt irgendwann diese Medizin ab und ist dann aber trotzdem halt noch in der Lage, durch seine Martial Arts und Gun Cutter Geschichten da den Oberbösewicht sozusagen dann im Endeffekt zu stürzen. Also ja, aber das ist auch so eine ganz klassische Dystopie eigentlich. Ja.
Auch ein Film, ich glaube, ähnliche Zeit, Aeon Flux.
Ja.
War, glaube ich, auch mal ein Comic? Comic? War Anime?
Das,
ich weiß,
ja,
weiß
nicht mehr. Ja, das, ja, ich weiß nicht, worauf es basiert, aber war das nicht mit Charlize Theron verfilmt? War die das nicht in der Titelrolle?
Das kann durchaus sein. Ich habe nur gerade so drüber nachgedacht, wir hatten früher immer die TV-Movie und die gab es immer mit DVD.
Echt?
Ja. Und deswegen, ich habe Equilibrium auch zu Hause liegen und ich habe es mir nie angesehen, weil ich mir immer gedacht, ich habe keinen Bock auf so einen Actionfilm. Und in der TV-Movie waren immer Actionfilme drin. So, da gab es nur wenige Highlights wie Zimmer 1408 beispielsweise. Das hatte ich in der TV-Movie. Gott sei Dank.
Aber Equilibrium ist allein deshalb schon wichtig, weil Sean Bean ja mitspielt.
Er stirbt vermutlich.
Natürlich, ja. Was sonst? Ja, wie immer, ja. Es gibt ja wenige Filme, in denen Sean Bean nicht stirbt, ja.
Und da kommt nie über den Einser hinaus.
Ja, richtig. Also, außer, ich glaube, er hat doch mal bei Percy Jackson hat er doch Zeus gespielt. Deshalb, da war ja irgendwie klar, dass er nicht sterben wird. Also von daher, ja.
Tja, was gibt's denn noch? Cloud Atlas beispielsweise?
Ja.
Könnte man auch als zumindest sind ja mehrere mehrere Zukunftsabschnitte.
Ja, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber das
es ist so classy.
Also das
ist ja
kommt wirklich, auf meine Liste auf jeden Fall mal drauf. Ja, weil ich habe schon viel Gutes darüber gehört. Ja, und dann damals gab es ja diese Filme übrigens ja auch mit George Clooney, war das doch, ne? Wenn ich das mit
Erinnerung habe. Tom Hanks.
Ach so, richtig, Tom Hanks war es. Richtig.
Tom Hanks,
das ja. War's, ja. Ja, einer von denen war es auf jeden Fall.
Ja.
Ja, deshalb, ja, richtig. Da habe ich das mal wahrgenommen und dann ist es aber auch wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden.
Also je weiter ich drüber nachdenke, es gibt so viel, was man dystopisch nennen kann. The Purge beispielsweise.
Ja.
Und wenn man über The Purge nachdenkt, kommt man sofort zu Rick and Morty, die ja auch mal so eine Purge-Folge gemacht haben. So. Und da hast du ja auch ständig irgendwelche dystopischen oder utopischen Vorstellungen von
Cronenberg-Welt.
Die Cronenberg-Welt, ja, absolut fantastisch.
Ist eine gute Folge, ja.
Und übrigens, da war ich dann total geflasht, als dann nämlich David Cronenberg himself als Schauspieler in Star Trek Discovery aufgetaucht ist und dann auch noch eine coole Rolle gespielt hat oder immer noch spielt. Also da irgendwie sind die Querverweise da sehr da. Also, ja, und Stephen King ist ja auch immer noch aktiv und auch aktivistisch schon fast, was so seine Bubble angeht, ja. Also man hat ja immer so den Eindruck, dass diese Autoren da eher so in dieser Kategorie rangieren wie Jules Verne vielleicht oder wirklich Isaac Asimov, Stanislaw Lem hatten wir ja eben schon mal kurz erwähnt. Ne?
Philip K. Dick.
Ja, dass sie alle irgendwie schon abgetreten sind, aber die sind ja alle noch da. Ne? Gaider, Gaiman und so weiter, diese ganzen, die halt diese wirklich einflussreichen Stücke geschrieben haben, die halt schon seit 30 Jahren oder so in der Popkultur rumgeistern.
Ja, stimmt.
Und auch immer wieder hervorkommen, interessanterweise.
Und vor allem, welche Menge an Stücken. Ja. Und bei King finde ich es ja ganz beeindruckend, wie viel auch da Basis einfach für ganze Universen an Lore sind. Ne? Also so ganz grundlegende Gedanken einfach zu richtig guten Roman verarbeitet werden. So, also das Schnips und dann hast du wieder einfach also im Endeffekt hat er ja ein Universum, sagen wir es mal so, und in diesem Universum passieren dann halt Sachen, so die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Aber trotzdem wirkt alles an und für sich schon wieder abgeschlossen wie so eine ganz, wie so der Nukleus von ganz vielen anderen Geschichten. Also es ist, sprachlich weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan, aber inhaltlich.
Ja, was mich jetzt letztens komplett geflasht hat, war ja die Apple TV Plus Serie Foundation. Hast du da schon mal was von gehört?
Das ist wirklich der einzige Streaming-Dienst gefühlt, den ich nicht habe.
Ja, ich habe den auch tatsächlich nur deshalb abonniert, weil mir diese Serie wärmstens vom Christian von Last Geek Tonight empfohlen wurde. Und das ist wirklich eine Serie, die musst du gucken und du darfst nichts nebenbei machen. Ich hatte eine Nachricht gekriegt und 5 Minuten aufs Handy geguckt und ich musste zurückspulen. Ich habe es nicht mehr verstanden, was da lief. Und es ist wirklich sehr, sehr dicht erzählt und es basiert halt auch auf Isaac Asimov. Das ist dieser ganze Foundation-Zyklus, der mit iRobot anfängt. Und dann über eine unglaublich lange Zeit von über 30.000 Jahren diese Geschichte erzählt, mehr oder weniger. Und die haben sich halt jetzt diesen Foundation-Zyklus rausgenommen. Einige Freiheiten, die Geschichte übrigens erst interessanter machen, für meiner Meinung nach. Ich habe sie da mal nachgelesen. Aber unglaublich interessant. Und auch wirklich mit den, du hast ja eben schon gesagt, diese Zeitspannen, die einem das dann wirklich, ne, vor langer, langer Zeit, ja. Und wenn dann halt der Hauptcharakter sagt, wenn das Imperium untergeht, dann wird eine dunkle Zeit von 30.000 Jahren folgen, hat mir die Mathematik verraten. Und das ist halt schon wirklich mind-bogglingly lang.
Also, aber das ist halt wieder auch nicht kein neues Thema. Das hast du halt, das ist halt das Kali-Yuga, ne? Das eiserne Zeitalter. Das ist halt, seit wie viel tausend Jahren gibt es das Konzept? Seit 2000 Jahren in Indien. Ne, also das ist ja.
Ja, und dann ist ja, dann hast du ja wieder diese Foundation, die dann eben diese Grundlage oder Basis sein soll, auf Grundlage deren diese 30.000 Jahre dauernde Dunkelzeit verkürzt werden kann auf 1.000 Jahre. Also so ein Archiv der Menschheit oder des universalen Wissens sozusagen. Mhm. Wo wir dann ja wieder bei der Bibliothek von Alexandria wären, ne?
Wo wir immer wieder drauf zurückkommen. Ja. Apropos zurückkommen, mir fällt noch ein Film ein, den ich, weil du gerade Cronenberg gemeint hast, Videodrome. Das ist auch einer der Filme, den ich mal während Corona da aus dem Kunstfilmverleih entführt habe. Auch völlig crazy. Ich lieb sowas, ey. Ich lieb sowas. Ja. Also, ich hatte auch. Wie gesagt, es rattert bei mir die ganze Zeit. Habt ihr schon mal Gattaca gesehen?
Ja, natürlich. Da wurde ich in der Schule im Rallye-Unterricht mit traktiert. Aber ich finde ihn, mochte ich ihn nicht so besonders, aber als ich dann selber mich mal damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe, fand ich ihn immer besser, ja. Gattaca, ja, mit Ethan Hawke, ne? Hier, wie heißt
Uma
er?
Uma Thurman.
Ja, Uma Thurman und hier, der, wie heißt er jetzt nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Der hat doch Dumbledore gespielt in den Tierwesen-Filmen. Du bist doch Harry Potter-Mensch.
Wer heißt er denn?
Ja.
Das ist alles vor meiner Zeit.
Oh, scheiße. Nee. Er meint jetzt ja in den Tierwesen-Filmen, ne?
Jude Law meine ich.
Jude Law.
Oh. Richtig, ja.
Fantastischer Typ. Ja. Sexy Typ. So. Aber also, wir müssen jetzt mal ein Fazit finden Ganze so, ne?
Ich wollte auch schon mal da hinkommen, einfach, wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz angeschnitten, woran liegt es denn, dass das so ja immer wieder hochkommt und auch dann so wirklich ja fast schon hochgejazzt wird in der Medienlandschaft?
Diese Frage versuche ich für mich schon die ganze Zeit zu finden, warum ich davon so fasziniert bin. Weil ich bin wirklich fasziniert von und fast nur ausschließlich fasziniert von solchen Stoffen. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten.
Das wären ja diese Gedankenspiele, die man dann führt. So dieses, was wäre, wenn?
Wenn es scheiße läuft, im Endeffekt.
Ja. Um vielleicht der Realität auch ein wenig zu entfliehen.
Also ich habe mir schon mal in dem Sinne Gedanken darüber gemacht, bin aber auch noch zu keinem abschließenden Fazit gekommen, im Sinne von, ich habe schon mal mit Kollegen oder auch Schülern gesprochen oder auch anderen Leuten in meinem Umfeld, die halt sagen, ja, du bist ja hier so in Star Wars drin und ich war auch als Kind halt schon immer, ich war Power Rangers Fan und wurde dafür gehänselt in der Schule und so weiter, das ja, ne, wofür man früher gehänselt wurde, ist heute Teil der Popkultur, ne?
Kult, ne?
Ja, ist heute Kult, genau. Und ja, und dann sagen die Leute, ja, du bist ja hier bei Star Wars da so drin und hier und da und sagen dann, nee, also für mich wäre das nichts. Ja, also nee, Fantasy, Science Fiction, das gucke ich nicht. Oder ich weiß noch einmal sehr eindrücklich, eine junge Kollegin, wirklich auch 5 Jahre jünger als ich, hat mich mal gefragt, hey, du bist doch hier mit Streaming und so weiter, kennst dich doch aus Netflix und so weiter. Ich sage, ja, was möchtest du denn? Ja, kannst du mir da nicht mal eine Serie empfehlen? Ja, ich sage, guck doch das an. Nee, Fantasy ist für mich nix. Ne? Ja, dann gibt's noch Anime. Nee, Anime, nee, bloß nicht. Bleib mir weg damit. Ja, oder halt Science Fiction hätte ich dann noch im Angebot. Nee, ich sag, was guckst du denn normalerweise so? Ja, so Romcoms und Friends und ja, ich sag, tut mir leid, da kann ich dir leider nicht helfen.
Da kann man dir nicht mehr helfen.
Ja.
Ja, nein, also ich meine, ist ja legitim, das zu gucken und das auch gut zu finden. Nur was ich dann irgendwie auch festgestellt habe, ich bin ja jetzt seit 2011 bin ich ja im Lehrerberuf, also dauerhaft auch in Schule, und ich habe dann schon mal den Eindruck, je weniger die Leute sich mit Fiktion auseinandersetzen, desto weniger Fantasie haben sie, mit der realen Welt umzugehen.
Die Frage ist, ne, so Henne- und Ei-mäßig, was war er da? Also fehlt es einfach grundsätzlich an der Vorstellungskraft oder an dieser Imaginationsfähigkeit, sage ich jetzt mal, oder ist der Mangel an sich damit beschäftigen etwas, das dann Konsequenzen hat für euch?
Ja, also
lest mehr Fantasy in eurer Kindheit und Jugend.
Ja, genau, ja.
Fehlt euch die Fantasie später.
Also die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit sind noch, wenn ich dann sonntags mittags nach dem Mittagessen mit meinem Papa mich aufs Sofa gesetzt habe und der mir dann halt Geschichten vorgelesen hat von Brüdern Grimm und so weiter, bis er eingeschlafen ist.
Bis er eingeschlafen.
Aber der kleine Michael ist nicht eingeschlafen. Ja.
Der hat weitergelesen.
Nee, der hatte ihn dann angestoßen und gesagt, Papa, lies weiter. Ja.
Das klingt nach einer ganz fantastischen Erinnerung.
Ja, ja, genau.
Bei mir gab es Sonntag nach dem Mittagessen gab es dann immer Mathe-Hausaufgaben.
Oh, okay.
Und, ja, und damit hätten wir den ganz ersten Anfang unseres Vor-Podcast-Gesprächs erreicht. Und the circle is complete.
Ja, irgendwie.
Ich glaube, es fällt einfacher, sich mit solchen Problemthemen mit einer gewissen Distanz zu beschäftigen. Wenn man sagt, oh, die Gefahr eines Überwachungsstaates auf Basis dieser Geschichte, schlimm, überlegt euch, wenn sowas passiert. Und wenn man dann sich selber in den Polls umguckt, ist dann die Gefahr zu nah vielleicht. Ist meine Theorie vielleicht.
Ja, möglich.
Ja, man will es einfach wegstoßen von sich.
Mhm. Ja, aber ich meine, ne, wenn du dich schon mit Star Wars beschäftigst, alleine der Fall der Republik, ja, das ist ja nicht, passiert ja nicht auf einmal, sondern es ist ja ein schleichender Prozess, der ja schon mit Episode 1, da hat es ja schon längst begonnen, wenn Episode 1 losgeht. Und dann in Episode 3 ist nach über 10 Jahren dieser Fall dann ja endlich nach dieser Mürbemachung und so weiter ja abgeschlossen dann im Endeffekt.
Wo dann halt, und deswegen ist es so realistisch.
Ja, ja, genau. Und ja, und auch das, was das Imperium halt macht, ne? Und da sind wir ja auch wieder bei dieser Grenze zwischen Utopie und Dystopie. Und da bist du eben dann vielleicht bei einer Fantasy-Geschichte, bist du dann, glaube ich, schon wieder noch freier im Umgang damit, wo du halt dann wirklich zeigen kannst, wie sieht es für die Leute aus, für die es gut läuft, und wie läuft es für den Widerstand, die dann halt nur die schlechten Seiten sehen, ne? Die zwei Seiten einer Medaille und so weiter.
Ich glaube, es kann keine Utopie mehr geben, wenn man sich dessen bewusst macht, dass es eben. Also das ist ja der perfekt anzunehmende Zustand. Und da wir uns ja alle einig sind, dass es den nicht geben kann. Ja. Und im Endeffekt verlor auch die Utopie an Bedeutung, nachdem die weißen Flecke auf der Landkarte verschwunden sind. Ja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo man noch irgendwelche verlorenen Kontinente entdecken konnte und Hyperborea ja doch irgendwo liegen konnte. Bis dahin war alles tutti. So,
aber es hält die Leute ja nicht davon ab, trotzdem noch danach zu suchen, ne?
Ja, mittlerweile muss man auf einen anderen Planeten fliegen, offensichtlich. Und wir wissen ja alle, wie viel
Stargate, sage ich da nur.
Naja, nee, ich wollte jetzt nochmal auf Elon Musk zurück, so, der ja auch ein absoluter Science-Fiction-Nerd ist. So, wir haben ja alle dasselbe gelesen am Ende des Tages.
Aber ich finde es halt so beeindruckend, wenn man halt überlegt, gerade so mit dem, auch wenn du jetzt Star Trek nicht konsumiert hast, aber es ist halt beeindruckend, dass das in den 60er Jahren erfunden wurde und halt dann auch die Wissenschaft ja so sehr beeinflusst hat und technologische Entwicklungen ja auch in den Köpfen der Leute sozusagen schon mal platziert hat und die Leute dann ja darauf hingearbeitet haben, das zu entwerfen. Also so ein Smartphone, was wir heute haben, ist ja schon viel weiterentwickelt als jeder Kommunikator, den Captain Kirk damals dabei hatte. Ne?
Das war früher vielleicht die Utopie, die angestrebt wurde.
Ja, klar. Ja, also in manchen Bereichen sind wir ja schon weiter als Star Trek damals.
Und ich meine, aus der Perspektive der frühen Neuzeit leben wir ja gerade in einer Utopie. Das,
ja.
Also zumindest hier jetzt so, ne?
Du brauchst noch nicht mal so weit zurückgehen. Also wenn mein Vater ist jetzt 85, wenn der über seine Oma erzählt, ja, da wäre ja sowas wie Computer oder hier, was wir jetzt hier gerade machen, eine Konferenz, wo wir nicht nur miteinander reden können, sondern wo wir uns auch sehen können und gleichzeitig noch 1000 andere Dinge nebenbei machen können, ist ja völlig undenkbar gewesen.
Ja.
Oder alleine das, was du bei dir im Hintergrund so hast. Oder was ich in meinem Hintergrund so habe. Gut, bei Tobi sieht man jetzt nicht so viel, er ist hauptsächlich im Fenster.
Ja, aber auch eben so ein dreifach verglastes Alufenster, ne? Das wäre auch was Krasses gewesen vor 100 Jahren.
Ja, richtig. Ja, wo die Eiskristalle noch innen und außen an den Fensterscheiben waren. Ja, richtig. Aber damals hat noch keiner an Grogu gedacht. Den sehe ich nämlich bei Tobi auch im Hintergrund.
Ja, der steht sogar zweimal bei mir.
Ah ja, um mir jetzt mal den Bogen wieder so ein bisschen in die Realität zu schlagen, ich weiß nicht, wäre vielleicht auch so eine Frage an dich, weil du dich ja wirklich ja viel damit beschäftigst, Alex. Würdest du es vielleicht unseren Politikern oder den, ja, wie sagt man, den Leuten, die medial gesellschaftlich stattfinden, vielleicht auch mal raten, mehr, ja, fantastische Welten zu konsumieren?
Weil ihnen die Fantasie fehlt?
Ja, oder ja, so vielleicht, ja.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sind wirklich viele dabei, die eine andere Perspektive auf die Welt gebrauchen könnten, ja. Und denen vielleicht so diese spielerische Umgang mit der Zukunft, mit Gesellschaft, mit ihrem Platz in der Gesellschaft so fehlt. Und dass dann diese Ernsthaftigkeit und Rationalität des eigenen Aufstiegs und vorankommen Wollens irgendwie auch sehr viel zerstört, was eine, ich sag mal, eine mit mehr Fantasie versehene, man könnte es vielleicht auch Naivität meinen, helfen würde, andere Wege vielleicht überhaupt denkbar und möglich zu machen. Und dass man nicht immer die bereits ausgetretenen Pfade geht. Könnte schon durchaus sein, ja.
Ja, ich sehe das jetzt zumindest, das war ja so auch so ein bisschen der Anfang mit Rallye-Lehrer, weil ich ja meinen NASA-Pulli anhab und du mich wieder in Mathe verortet hattest, ja.
Physik.
Oder Physik, ja, also irgendwie so.
Aber am Ende guckst du auch in die Sterne.
Ja, natürlich, aber das, ne, weil ich aber so sozialisiert bin, dass ich halt mich immer mit Märchen, mit Science-Fiction, mit sowas beschäftigt habe, war das für mich nie ein Widerspruch.
Und dann dachtest du, ich gehe mal zum Original.
So. Nein, ich fand es halt nie ein Widerspruch, dass man Glaube und Wissenschaft als zwei Pole sieht, ja, die nie zusammenkommen können. Und das fand ich halt, diesen Standpunkt habe ich halt nie verstanden, dass da Leute sagen, das kann ja gar nicht sein. Wie kann, ja, oder wenn man auch, ne, dass dann Einstein die Frage gestellt wird, wie kannst du als Wissenschaftler überhaupt gläubig sein? Ne? Da fand ich dann schon eher das, was Stephen Hawking gesagt hat, interessanter, ja. Mich interessiert nur das, was ich mit meinen eigenen Augen sehen kann und der Rest ist für mich dann nicht relevant. Das ist ja mehr so die agnostische Sichtweise darauf, ja. Solange ich es nicht sehen kann, ist es für mich nicht von Bedeutung. Das ist dann wahrscheinlich die bessere Sichtweise, wenn man es denn nicht möchte.
Tja, du, also. Also ich finde, Agnostizismus ist so eine Fluchtposition.
Das habe ich jetzt schon mal gehört, tatsächlich.
Ja, na, weil es stimmt. Vermutlich. Hast also schon zwei Quellen.
Ja, nee. aber es könnte auch ein Kompromiss sein, oder?
Also ich möchte an dieser Stelle einfach mal, um diesen Podcast auch so ein bisschen zu Ende zu führen, ja, mit Blick auf die Zeit, ich möchte diese Frage beantworten mit einer Buchreihe, die ich euch empfehle.
Hör mal, du machst das jetzt ja perfekt, weil wir enden meistens auch mit Empfehlungen.
Als ob ich es gewusst hätte. Ja. Mit dem Flusswelt-Zyklus von Philipp José Farmer.
Okay, kannst du mal ganz kurz erklären, worum es da geht?
Alle Menschen werden auf einem fremden Planeten, der aus einem großen Flusstal besteht, wiedergeboren. Aha. Und erhalten die Möglichkeit, aufzusteigen durch gute Taten und ein ethisch ordentliches Verhalten. Und man begegnet beispielsweise auch Göring. Und allen möglichen anderen historischen Persönlichkeiten in dieser Flusswelt. Aha. Und erlebt dann quasi, wie eine Zivilisation ganz neu entsteht und auch die Frage klärt sich, ob denn Jesus aufsteigt.
Oh, aha.
Und es klärt sich auch irgendwann die Frage, wo steigen die denn auf und was ist das da, wo sie dann hin aufsteigen? Und gibt es Gott? Und wenn ja, wie?
Ja.
Also ich denke, das ist auch für religiöse Menschen ist da, glaube ich, auch ein sehr interessanter Ansatz.
Ich hatte da gerade ganz viele Assoziationen, zum Beispiel zu Narnia.
Zu Narnia?
Mhm.
Zu Narnia? Nee, zu Narnia passt das nicht ganz tatsächlich.
Aber das ist ja, ne, ich meine, ich kenne es ja nicht, deshalb kann ich es ja auch nicht. Es ploppte jetzt einfach so auf, weil das ist ja auch so ein geschichteter Himmel, wenn du so willst. Ja? Narnia, also ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast.
Ich glaube, ich habe zwei Bücher gelesen.
Also zumindest mehr gelesen als ich habe nur die Filme geguckt.
Ja, es ist schade, dass da nicht mehr draus geworden ist, muss ich sagen. Es ist ein bisschen untergegangen. Ja, aber Flusswelt-Zyklus, Philipp José Farmer, Auf jeden Fall, gebt euch das.
Klingt sehr interessant. Ja.
Gut, wird auf die Liste. Ich glaube, ich muss das beim Nachhören oder beziehungsweise beim Schneiden, muss ich tatsächlich mal eine Liste anlegen, was wir uns hier alles gegenseitig empfohlen haben.
Also es ist, also wie gesagt, es ist halt auch wirklich ein Thema, mit dem ich mich persönlich sehr gerne beschäftige. Ja. So. Deswegen danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Es war ja, wie gesagt, ein langer Prozess. Und nochmal vielen Dank an deine Mitarbeiterin Jeannie, die da meine E-Mails immer ertragen hat.
Ja, ohne die würde ich einfach ersticken. Die muss ich, für mich diese ganzen Termine und so koordinieren, sonst passiert das alles nicht so, wie es passieren soll.
Ja, gut. Ja, Alex, wo könnte man dich denn mal treffen, außer auf dem Sternenklangfestival?
Da trifft man mich auf jeden Fall. Ja. Im Gym in Halle.
Ja, okay, ist ein bisschen weit weg für uns beide, weil Tobi sitzt in Wien gerade.
Ja, ich bin ab und zu auch in Wien, aber nicht so häufig. Auf allen möglichen Festivals. Ich sitze tatsächlich sehr viel in meinem Studio und in meinem Büro. Ja. Also es ist.
Könnten wir dich auch mal für eine andere Convention begeistern, die jetzt nicht im Mittelalterbereich stattfindet?
Tatsächlich bin ich in dem Bereich nicht so unterwegs.
Nicht? Okay.
Nee, also ich war mal kurz davor, so in diese LARP-Richtung zu gehen. Aber da gab es ja in meiner Region keinen. Da hätte ich nach Leipzig fahren müssen. Da war irgendwie die nächste Gruppe. Und das war mir ohne Auto damals ja gar nicht möglich. So, also dementsprechend, es war immer die Frage, machst du jetzt YouTube oder fängst du an, LARP zu machen? So hat sich zugetragen. Ne, also es hat sich ja die Antwort.
Hat sich ja gezeigt, ja. Ja, aber warst du schon mal auf der Gamescom?
Immer.
Immer.
Also ich glaube, dieses Jahr war das einzige Mal, seit die aus Leipzig weg ist, dass ich nicht da war.
Ja.
Aber ich brauche diesen ganzen Hype um Spiele nicht drumherum. Ich brauche auch diesen ganzen, ich bin auch wirklich so ein, ich spiele für mich und ich will mit irgendwelchen Leuten im Internet gar nichts zu tun haben. So, das ist mein Ding. So, ich spiele einfach zigtausend Stunden jedes Paradox-Spiel, das es gibt.
Die sind sehr gut.
Ne? Außer Stellaris. Entschuldigung.
Ja, aber ja, vielleicht treffen wir uns dann ja mal auf der Gamescom.
Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Wäre ja ganz schön, wenn man das mal.
Na, oder auf der Buchmesse, das ist auch.
Ja, da war ich leider noch nie.
Das auch denkbar.
Welche denn überhaupt? Gibt auch zwei, ne?
Na, die in Leipzig.
Ah, natürlich die in Leipzig.
Die in Leipzig.
Ja, mit Wien auch eine.
Das ist aber schön für euch.
Ich habe schon fast nach Mitleid, ja.
Ne, ist ja nett, dass Österreich auch eine hat.
Ja.
Also wir haben ja zwei.
Aber Österreich ist ja auch kleiner.
Nein, die wichtige ist ja wohl die in Frankfurt, ich weiß schon, aber es ist, die in Leipzig hat halt so ein bisschen Charme einfach. Hm. Ne? Ja. So, ich muss euch aber tatsächlich verlassen. Ich muss wirklich, weil, also es ist jetzt nicht aus Antipathie,
weil
ich keinen Bock mehr habe. Mein Termin war auch eigentlich nur bis 17 Uhr eingetragen.
Ach echt?
Also ich habe jetzt das akademische Viertel, habe ich jetzt von dem nächsten Termin habe ich jetzt schon ausgereizt. Gut. Ich muss leider wirklich weiter, es tut mir leid.
Nee, gut, dann lass uns das eben zu einem gütlichen Abschluss bringen. Gut, ja, Empfehlungen haben wir uns ja jetzt schon genug gegeben und die Flusswelt nehmen wir auf jeden Fall auf. Und ja, ich hoffe, dann sehen wir uns mal vielleicht im Laufe des nächsten Jahres auf irgendeinem Event, wo auch immer. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, Alex. Und schön, dass du da warst.
Also erreichbar bin ich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob man mich zeitlich zu fassen kriegt. Ah, okay, das ist das Einzige. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Erfolg hier weiterhin mit dem Podcast.
Danke, danke.
Und ich hoffe, viel Spaß mit Sachen, die ihr euch jetzt vielleicht auf eine Liste geschrieben habt. Also auch jetzt gerichtet an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, alles, was wir heute angesprochen haben, ist sehr sehens-, empfehlens- und lesenswert.
Ja. Herzlichen Dank.
Ja. Dankeschön.
Hoffentlich bis bald.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr dachtet, es ist schon vorbei. Aber nein, hier ist der Michael aus der Postproduktion und wir haben inzwischen den 24. Dezember. Heiligabend ist angekommen. Und falls ihr das Video auf Instagram gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass die Aufnahme schon ein paar Tage her ist. Nämlich am 29. November haben wir mit Alex zusammengesessen und uns da diese Sachen um die Ohren gehauen, wie ich es ja schon erwähnte. Nun ja, seitdem ist ja viel Wasser die Lenne, den Rhein oder welchen Fluss man auch immer nehmen mag, hinuntergeflossen. Inzwischen war auch schon die Comic-Con, die Weihnachtsvorlesung mit Hubert Zitt und alle Geschenke müssen auch inzwischen gekauft sein, denn der 24. ist ja ein Sonntag in diesem Jahr und da gibt's ja keine offenen Läden. Was bleibt mir jetzt noch? Ja, zunächst einmal, was kommt noch von uns? Ich hoffe, dass wir es noch schaffen, den ersten Teil des Comic-Con-Reviews aufzunehmen. Dann natürlich nicht nur mit mir, sondern auch endlich wieder mit Max und voraussichtlich mit Moritz und Tim vom Saber Project, mit denen wir dann den ersten Teil des Comic-Con Reviews aufnehmen werden. Und wenn alles klappt, könnt ihr das dann an Silvester noch hören. Was bleibt noch? Einmal natürlich euch allen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Möge die Macht mit euch sein, immer. Bis dahin.
Hauen Sie neu.